Ja, also ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr alle mitgeholfen habt, dass es möglich geworden ist, dass ich jetzt auch heute wieder hier bin. Das ist ja jetzt ist das ein Jahr her, ein Dreivierteljahr her, ne? So, und dass ich das letzte Mal hier war. Und es ist so viel passiert. So viel passiert in der Zwischenzeit. Bei euch sicher auch, denke ich mal. Nun, da ihr mich, denke ich, doch kennt, ist es so, dass ich mal so ein bisschen was so an biografischem, was so Zeugnisanteil ist, ich lasse das, also ich werde das mal ein bisschen kürzer fassen vielleicht. Und wen das interessiert, und ist schon manches interessant, manches spannend, der darf da gerne einen von den vergangenen oder von den Predigten und Vorträgen, von den CDs vom Büchertisch mitnehmen. Da habe ich so ein paar mitgebracht, weil jede Predigt, jeder Vortrag ist natürlich immer anders. Und das Thema ist ein ganz, man könnte sagen, heißes Eisen. Die Beziehung mit Jesus Christus und durch ihn hindurch und was möglich ist mit ihm, ist eine gewaltige Herausforderung für den menschlichen Geist. Nicht? Also für uns jetzt so, der Herr sagt, der ist immer sehr klar, der sagt, dass so der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das lass lieber, weil sehen tust du eh nichts. Wenn du danach gehst, dann führen Blinde Blinde. Und da kommt man nicht weit. Und meistens mit mehr und mehr Beulen im Leben. Die summieren sich dann so. Anders ist es beim Herrn. Er sagt, der Herr sieht das Herz an. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Also so, ich liebe das immer so ein bisschen, ich übersetze das immer in Bilder. Also wenn man jetzt so ein Flugzeug fliegen würde, habe ich noch nie gemacht, aber wenn man das jetzt mal machen würde, nicht? Also so nach Sichtflug ist das so eine Sache. Na, weil das ist mal klarer Himmel und dann ist mal wieder Wolken und dann kommt man hier an oder da an oder auch nicht oder je nachdem, aber also das ist so eine ziemlich heikle Angelegenheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dabei was tut, ist recht groß. Anders als wenn man nach Instrumenten fliegt. Wenn man sagt, ich habe hier einen Autopiloten, könnte man schon fast sagen, nicht? Also so Instrumente, nach denen ich mich orientiere. Und wenn wir annehmen, dass das Buch das Wort Gottes, das Buch, die Bibel, unsere unsere Betriebsanleitung ist, dann dürfen wir danach fliegen. Danach dürfen wir unser Leben richten und orientieren und einstellen, danach handeln. Und dann, sagt der Herr, dann gehst du von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann wird dir jeder Umstand zum Besten reichen. Dann sprich nur ein Wort und der Berg hebt sich hinweg. Dann werdet ihr dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere als Jesus. Also alles völlig easy. Ist also total klasse. Und man muss das nur, und das ist immer das Handicap, wie gesagt, beim Menschen, umsetzen. Das ist eigentlich unsere Herausforderung, um es sehr positiv oder neutral zu formulieren. Oder die Aufgabe, das Wort Problem mag ich da eigentlich gar nicht so sehr. Aber deswegen sind wir ja alle heute Morgen hier, weil wir miteinander erleben wollen, was der Herr heute sich wieder mal so überlegt hat, was er sich so gedacht hat, wie er uns stärkt, wie er uns ermutigt und aufbaut. Und da will ich doch uns gleich nochmal so ins Gebet mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Also wenn es euch recht ist, wenn ihr einverstanden seid, ich bete ich erstmal so am Anfang. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist. Herr, es ist dein Tag. Es ist der Tag, den du gemacht hast, dir zur Ehre. Und es ist so, dass du hier jeden Einzelnen hierher geschickt hast. Es ist nicht so, dass wir von selbst gekommen sind, irgendwie durch Schnee und was weiß ich alles, Herr. Nein, du hast uns hierher geschoben, weil du wolltest, dass wir heute hier sind. Du wolltest uns etwas mitteilen. Du willst uns stärken. Du willst, dass wir besser nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Du willst uns segnen, du willst uns ermutigen und aufrichten, du willst unsere Gesundheit wiederherstellen an Körper, Geist und Seele, du willst uns von Bindungen lösen, du willst Ketten sprengen, du willst heute neu aufrichten das geknickte Rohr, du willst es nicht zerbrechen, sondern du willst zu unseren Herzen sprechen, auf dass wir genau das bekommen, was wir brauchen, um gestärkt und ein Stückchen weiter in deiner Gegenwart nach Hause zu gehen heute Mittag, Vater. Ich danke dir, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit und dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern es tut genau das, was du dir vorgenommen hast, und ich danke dir, dank dir von ganzem Herzen, Herr, dass du heute hier bist, dass du den Himmel aufmachst, Herr. Du hast ihn bereits aufgeschlossen, Herr, dass du mit deinem Feuer fällst, Geist Gottes, dass du kommst hier und jedes Herz anrührst, Vater, dass keiner so sitzen bleibt und so wieder nach Hause geht, Herr. Das ist mir so wichtig, Herr, wie wir heute Morgen aufgestanden sind und hierher gekommen sind. Vater, danke, dass du Ströme lebendigen Wassers fließen lässt von deinem Himmel, Herr. Danke für Gnadenströme, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt erfrischt jede Zelle unseres Seins, vom Scheitel bis zur Sohle, dass du hier jetzt schon durch die Reihen gehst, Herr, und jedem genau das gibst, Herr, dass du die Herzen vorbereitest, dass das dein Wort auf fruchtbaren Grund fällt. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt höre heute, was du sagen willst, Herr, durch mich. Ich sage immer, Herr, hilf mir, dass ich dir nicht im Wege stehe. Mal schauen, was du so dir so vorgenommen hast, Herr. Und auf jeden Fall wird es was Gutes sein und auf jeden Fall werden wir noch mehr von dir in unserem Leben erleben, Herr, dir zur Ehre, wenn wir dich denn hineinnehmen in unser Leben. Und da bitte ich dich um Empfangsbereitschaft, um große Ohren, Herr, die du an dein Herz ziehst, Vater. Ich danke dir, dass du hier jeden liebst, Herr. Dieses Kind genauso, er hat ja Geschwister, der Frank, der Bruder ist im Grunde genommen auch so gehandicapt, nicht mit dieser Glaskrankheit, dass sie gesund werden, Herr, dass du dich verherrlichst, dass du dein Wort mit Wundern und Zeichen bestätigst, Vater. Danke, es sind so viele wunderbare Dinge, die wir schon von dir gehört haben und die wir erlebt haben mit dir. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir in unserem Leben, Herr. Hilf, dass du alles und wir nichts sind, dass du wirklich 100% in unserem Leben bekommst, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus Christus, in deinem Namen ist uns heil geworden und danke, dass du immer ein Stückchen weiter, immer ein Stückchen mehr hast. Und danke auch, dass du die Hilfe bist, die nie zu spät kommt, Herr. Du lässt uns nicht an die Wand fahren, Herr. Danke dafür, Herr. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt hier die Führung übernimmst, Herr. Amen. So als kleine Einführung, so nicht so morgens so, ne? Wenn man so weitermacht, ne, also könnte man sich vorstellen, dann macht man da so bis abends weiter und dann schläft man und morgens macht man wieder weiter. Ne? Wisst ihr, was das wäre? Das wäre das in der Umsetzung, was der Herr sagt, was wir tun sollen. Das jetzt nur so mal so 5 Minuten. Das bitte, wenn ihr das ab jetzt 24 Stunden jeden Tag macht, dann braucht ihr nächsten Sonntag nicht wiederkommen. Habt ihr auch gar keine Zeit für. Weil dann werdet ihr den Kranken die Hände auflegen und die werden natürlich, was sollen sie sonst machen, gesund werden. Als der erste von Krebs geheilt war in der Praxis, habe ich gedacht, was macht ihr denn? Was machen Sie denn hier? Ne? Ihr kennt das. Nochmal, das ist nicht jetzt nur so im eigenen Interesse. Es ist auch so ein bisschen so Mitfinanzierung. Schließlich leben wir zur Hälfte von Spenden jetzt inzwischen. Aber es ist so, es ist auch ganz wichtig, dass man die Essenz versteht, um das es hier geht. Dass es wirklich so ist, dass Gottes Wort wahr ist. Es ist wirklich, 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 wirklich wahr. Man denkt das gar nicht. Aber ich stehe deswegen hier, weil bei mir im Moment haben wir jetzt so 4 Krebsheilungen dokumentiert pro Woche. Die Leute kommen mit Rheuma, mit verkrüppelten Händen und nach einer Woche sind die Hände gerade. Die kommen mit Neurodermitis, mit irgendwas, nach einer Woche sind sie gesund. Das ist nicht bei jedem 100% in dieser Weise so, unter dem Motto, was passiert mit denen, die nicht geheilt werden. Aber es sind immer weniger, die nicht geheilt werden. Und wenn man sagt, man geht da aus der Praxis, hat sein Leben Jesus übergeben, betet mehr als der Rest der Republik, so hätte ich beinahe gesagt, mit so einem komischen Wecker, den man dann auch noch mit in die Hand kriegt, der alle 10 Minuten klingelt. Ihr kennt das, denke ich, ja von dem letzten Vortrag oder sonst hört es euch nochmal an. Man hat eine Bibel, man liest jeden Tag in der Bibel, man fährt da, wo man hergekommen ist, in die Stadt oder in die Region, in den Landkreis und geht dort in eine Gemeinde regelmäßig in Gottesdienst, dann ist das eine Art von Heilung. Dann ist das nicht genauso wieder nach Hause gehen, wie dort hineinkommen. Weil ein Mensch, der eine aktive Beziehung mit Jesus Christus eingeht, ist immer besser dran. Entweder ist er wirklich da, Jesus Christus, oder nicht. Wenn nicht, bräuchten wir auch nicht hier sitzen. Oder höchstens mal könnte es sein, dass der christliche Glaube irgendeinen substanziellen Wert hat. Können wir mal überlegen, können wir mal nachdenken. Wenn wir darüber aber klar sind, dann allerdings muss ich doch wohl fordern, dass das für mich eine praktische Relevanz hat. Dass das in meinem Alltag sichtbar wird. Dass das irgendwie einen Unterschied macht. Wenn ich sage zum Beispiel so, ja, wie ist das denn so an den Früchten sollt ihr sie erkennen, nicht? Also ich fange so, also das, was ich sage, um es mal vielleicht vorweg zu sagen, ich springe immer manchmal so ein bisschen, weil das mir so gerade so, mein Eindruck ist, was dem Herrn wichtig ist, das schiebe ich dann vor oder dazwischen als Sätze, dann ist das so, also das, was ich sage, ist eigentlich sehr klar und es ist sehr herausfordernd. Manche sagen, es ist ein bisschen extrem. Man könnte sagen, ich bin der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben ist ein bisschen extrem. Muss das denn so sein? Die Frage stellt sich für uns eigentlich nicht, weil Gottes Wege sind immer etwas höher als unsere. Und wir haben nicht darüber zu befinden, ob es noch eine Alternative zu Jesus Christus gibt. Aber wir haben sein Buch, und wenn da drin steht, ich bin der Einzige und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ist das relativ klar, extrem, auch einfach, weil damit ist Buddhismus, Islam oder sonstige Esoterik und was auch immer völlig erledigt. Hat keine Bedeutung mehr in meinem Leben, kann es nicht haben. Weil ich nur Jesus Christus, nur mit Jesus Christus komme ich nach oben an, komme ich zum Vater. Das ist ganz schön herausfordernd, wo wir so gerne so mit Toleranz uns beschäftigen. Nicht? Ich meine, sind auch ganz nett, die Moslems, so bis auf diese Christenverfolgung, aber ansonsten so schon, das müssen die vielleicht noch lernen, so Kultur und Zivilisation. Aber warum denn immer nur der christliche Glaube? Soll er denn wirklich einzig alleine heilsbringend sein? Wie ist denn das zu verstehen? Und wenn er das sagt, dann ist es klar, es macht es mir auch einfach. Aber manchmal möchte ich gar nicht so viel Klarheit haben, weil es ist so unbequem. Dass euch das auch so geht, könnt ihr daran feststellen oder messen, ob ihr immer die Stimme Gottes hört. Weil, wenn man sagt, also das soll ja wahr sein, was da drin steht in der Bibel, nicht? Also das hat den Anspruch auf Wahrheit. Gottes Geist spricht immer. Dann muss man sich so die Frage stellen, warum höre ich ihn denn nicht? Wenn es also nicht am Geist Gottes liegt, dann liegt es an meinen Ohren, ganz sicher. Warum habe ich denn bloß meine Ohren verstopft? Gut, es könnte auch der Nachbar gewesen sein, aber ich habe nicht gesehen, dass der in den letzten 50 Jahren mal an meine Ohren gegangen ist. Warum höre ich nicht, was der Herr mir sagen will? Das setzt voraus, dass ich annehme, er will mir was sagen. Glaubt ihr das? Er will euch immer was sagen. Kleines Geheimnis, vielleicht, für den einen oder anderen. Er will immer mit euch sprechen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich danach, dir genau zu sagen, was du morgen brauchst. Und jetzt brauchst. Und immer brauchst. Und zwar jede Sekunde. Ja, da kannst du dann nicht noch fragen, was für ein Hemd ich heute Morgen anziehen soll oder welchen Parkplatz. Oh doch. Wenn er jedes Haar auf unserem Kopf kennt, dann ist ihm nicht zu klein und es ist ihm auch nicht zu groß. Steht da. Also das nennt sich Grundlage. Die Grundlage des christlichen Glaubens ist die Bibel. Ich beziehe mich genau da drauf. Wenn der ein oder andere ein bisschen zu doll herausgefordert sagt, aber ich weiß nicht, also das ist, jeder hat mal so ein bisschen verschiedene Weisen, dann könnt ihr da euch ein bisschen so ein bisschen zur Seite nehmen und sagen, das ist bei dem so. Ich will nicht sagen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, aber wir kommen um Gottes Wort nicht herum. Das steht da. Und er sagt, wenn ihr das macht, wenn ihr das alles so einhaltet, wenn ihr euch daran orientiert, dann wird das besser mit euch. Man kann verstopfte Ohren auch gleichbedeutend sagen mit verstockten Herzen. Das hört sich ein bisschen unangenehmer an, ne? Oder? Verstockte Herzen. Alle, die wir Gottes Geist nicht die ganze Zeit hören, haben wir verstockte Herzen. Ich wusste gar nicht, dass das so schlimm mit mir ist. Also als ich das gelesen habe, so als ich das erste Mal mit der Bibel mich beschäftigt habe, gesagt, Herr, ich wusste gar nicht, dass das so schlimm mit mir ist. Also der Mann macht sich ja keine Vorstellung. Also der menschliche Charakter, das ist schon so einer. Ständig hat man es mit dem Charakter zu tun. Den Charakter von sich selbst und von dem Nachbarn. Und dann sind das Ecken und Kanten. Und dann steht da, was ich mit dem Nachbarn tun soll. An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Vergeben, loslassen, am Kreuz abgeben. Da steht nicht, ich gehe von Verletztheit zu Verletztheit, von Beleidigtsein zu Beleidigtsein, von Sauersein zu Sauersein, von Zickigkeit zu Zickigkeit, von Depression zu Depression, steht da nicht. Auch nicht von Krankheit zu Krankheit. Sondern gehe von Sieg zu Sieg. Das hört sich doch besser an, ne? Das passiert euch. Da könnt ihr drauf warten. Gebe ich euch mein Wort, sagt der Herr. Und wenn der Herr schon sein Wort gibt, wenn ihr tut, was ich sage. Das passt uns auch nicht so. Also wir haben es mit Gehorsam. Das ist Gehorsam. Gehorsam, das ist ein Wort, das hören wir nicht gerne. Gehorsam, das hat so auch so einen Absolutheitscharakter. Da sagt mir einer, was ich tun soll. Und wer bin ich denn? Und was ist der denn? Na gut, Gott, okay. Aber ich meine, das heißt ja nun nicht. Oder doch? Das wäre aber ganz schön hart. Also wenn der diese Schmerzen hätte, dann würde er auch nicht immer nur Danke sagen. Und sich alle Zeit freuen, 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Der guckt mal nach. Wir sollen ja auch nicht auf unsere Schmerzen schauen. Wir sollen nicht auf unsere Hüften und unsere Auas und Wehwehchen gucken. Hat der Herr nicht gesagt. Schau auf deine Schmerzen, bist du last? Und sagt er nicht. Sondern sagst, sei alle Zeit fröhlich, mein Kind, weil du schaust immer auf mich, auf mein Kreuz. Da schauen wir hin. Ja, aber bei meinen Schmerzen? Ja, auch bei deinen Schmerzen. Das ist aber nicht so einfach. Steht auch nicht drin, dass es einfach ist. Steht nur drin, du sollst das machen. Ja, das geht nicht. Doch. Nee. Also bei mir nicht. Und meinen Nachbarn habe ich auch gefragt, bei dem geht das auch nicht. Also ich kenne auch überhaupt keinen, der das macht, was du sagst, Herr. Also Herr, gut, also ich meine jetzt also, lieber Gott. Ne? Also Herr hat ja auch schon wieder so einen Herr. Dann würde ich ja annehmen, dass er der Herr in meinem Leben ist. Und dann wäre das ja noch verbindlicher, was er da so sagt. Also lieber Gott, so nicht so. Gott im Himmel. So, mehr so ein bisschen auf Distanz vielleicht auch manchmal, praktischerweise. Also meine Erfahrungen sind, man nennt das, und da kommen wir nicht drum rum, aufs Wasser gehen. Wenn wir aufs Wasser gehen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir ihn herausfordern, wenn wir ihn ein bisschen mal zur Probe stellen, mal so probeweise annehmen, dass es wahr ist und das tun, was er sagt, dass dann passiert, dass das nennt man Wunder und Zeichen. Die hätten wir gern. Kannst du mal auch zu uns kommen, bei uns ein bisschen predigen, dass wir wollen auch mal solche Wunder haben. So werde ich gefragt manchmal. Und dann weiß ich, da also schon die erste Heilung passiert. Ne? Nein, ihr Lieben, es hat nichts was mit Haben zu tun, es hat was mit Sein zu tun. Es ist eine Beziehungsfrage. Wir kommen, wenn wir Heilung, unsere Heilung aussteigen, und da haben wir also ganz schön viel zum Heilen, nicht drum herum um die Beziehung mit Jesus Christus. Die Beziehung mit Jesus Christus ist das, was uns heil macht. Das ist schade eigentlich. Also da würden wir lieber ein paar Piepen in den Kasten tun und dafür die Heilung kriegen, als dass wir jetzt alle Zeit beten sollen. Ich meine, das ist auch ganz schön anstrengend, was er da mal von uns verlangt. Und auch noch immer aufs Kreuz schauen. Habe ich mir schon mal angeguckt, dein Kreuz, Herr. Aber 24 Stunden, ich meine, wie ist denn das im Schlaf? Soll ich dann die Augen aufhalten? Wie stellst du es eigentlich vor? Betet alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Sagt Danke alle Zeit. Also das kann man hier schon mal sehen. Also mit freut euch alle Zeit, das würde ich jetzt also, na, also müsst ihr mal genau nachschauen, wer sich jetzt hier so freut, also so wirklich von Herzen freut und mehr als 2 Minuten. Als ich mich damals mit dem christlichen Glauben das erste Mal beschäftigt habe, war das die erste Herausforderung. Ich sage, bist du gläubig? Ja. Freust du dich alle Zeit? Nö. Tust du, was der Herr sagt? Nö. Liebst du den Herrn? Ja. Glaubst du an ihn? Ja. Tust du es? Nö. Da dachte ich, vielleicht hat der so ein bisschen was nicht mitgekriegt. Gehe ich mal zum nächsten. Wir haben eine große Gemeinde, das sind 700 Leute, das ist ein bisschen größer noch als hier. 3 Gottesdienste, 600-700 Personen da bei uns in der Ehle mit 220 Kindern pro Gottesdienst und 4 Simultandolmetschern. Das ist ein bisschen, da hat man Untersuchungsmaterial. Ne? Also das mit dem Glauben ist so eine Sache da gewesen. Also es ist da jedenfalls war das so. Sagst du nur ein Wort zum Berg, hebe dich hinweg? Nö, wie kommst du denn da drauf? Ich dachte, weil das hier so steht. Glaubst du an Gott? Ja. Tust du dieselben Zeichen und Wunder und noch größere? Nein, also sag mal. Ja, wieso, das steht doch mal da. Na, also die erste Frage war also eigentlich, ob das dasselbe Glaube, ob Glaube vielleicht verschiedene Übersetzungen. Also Glauben ist so, ich denke. Könnte sein für andere. Aber ich habe nachgeschaut, Glaube heißt Glaube. Man muss, also Gott ist da vertragterweise oder auch, sagen wir mal, ich finde es von Vorteil. Klarheit finde ich vorteilhaft, weil ich brauche mir ja nichts einbilden. Ich muss nur diese schönen Geschichten, die ich mir über mich denke, einfach mal beiseite lassen. Die schönen Gedanken über mir, dass ich gläubig wäre und dass ich den Herrn liebe. Weil das sind ganz klare Charakteristika. Wenn ich den Herrn liebe, dann tue ich, was er sagt. Wenn ich also nicht tue, was der Herr sagt, liebe ich ihn dann? Na, schon sonntags so manchmal, aber nicht, wenn ich da nicht über die Ampel komme, weil dieser Heinz da vor mir da einfach nicht in die Gänge kommt. Dann liebe ich ihn nun so bedingt auch manchmal ein bisschen, kleines bisschen, vielleicht nicht ganz so viel. Er ist mir auf jeden Fall nicht so im Bewusstsein. Also, ob ich da richtig von der Ampel loskomme oder ob ich im Gottesdienst bin, ich sollte immer mich freuen, ich sollte immer danken, ich sollte immer beten. Und dann an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Oha, viel Frucht. Hast du viel Frucht? Wie Frucht? Ja, ich meine, legst du den Kranken die Hände auf und sie werden gesund und wie viel hast du heute schon zu Jesus geführt? Ja, das kann man so nicht sagen, nicht so konkret. Also mehr auf größere Zeiträume waren die Antworten, die ich gekriegt habe. Mehr so auf eine Lebensspanne hin oder auf das letzte Jahr, da hatte sich auch einer bekehrt. Ich sage, viel Frucht. Mal so einen Weinstock gesehen, mit Trauben, nicht ein Träubchen pro Jahr. Trauben, fette Trauben, das ist viel Frucht. Mindestens 50 Leute pro Tag zu Jesus. Mindestens alle Nachbarn sind natürlich sowieso schon längst gesund. Was sollen sie sonst machen? Warum? Weil der in dir ist, ist doch stärker als der Welt ist. Naja, schon steht da. Aber bei mir, also ich fühlen tue ich das nicht. Dass der in mir stärker ist als der in der Welt ist. Ich weiß auch gerade, wer meint der da eigentlich? Also jedenfalls nicht so, dass meine Schatten die Leute gesund machen. Oder ich den Kranken die Hände auflege und sie werden gesund. Das ist immer das, woran wir uns messen müssen, als messen lassen müssen, nicht als sogenannte Christen. An dem Wort Gottes, was wir so immer so vollmündig bekennen. Da kann man wirklich sagen, Mann, solche Kinder möchte ich nicht geschenkt haben. Das ist doch echt heftig. Keiner tut, was ich sag. Bleib an einem Straßenrand stehen, nö. Geht weiter. Schade ums Kind. Wieder eine Beule mehr. Papa traurig. Kind eigenen Willen. Weiß wieder alles besser. Ich habe immer so Bilder, nicht? Also diese Bilder, nicht? Also sage ich zu meinem Sohn, komm um 7 nach Hause. Kommt er um 10. Sag ich, was ist denn mit 7? Ich dachte, das wäre mir gefühlt. Mehr so als Herzenshaltung. Mehr so, dass ich überhaupt komme. Also symbolisch eben, 10 für 7, so. Ich dachte, du freust dich, dass ich komme, sonntags. Mal. Nee, aber morgen bestimmt um 7. Kommt der wieder nicht? Warum denn diesmal nicht? Also bei meiner Arbeit, das geht gar nicht. Die würden alle gucken, wenn ich immer bete. Die würden mich vielleicht einsperren lassen oder ich wäre den Job los. Also alle Zeit beten, also ganz konkret, das geht nicht. Gemeindeleiter, die sind sie haben das manchmal so die Idee, dass sie, also ich bete sowieso die ganze Zeit, ich brauche deine Uhr nicht. Komm aber schwerkrank in die Praxis. Ich gehe durch mein Haus sowieso nur, ständig habe ich Psalmen auf die Lippen, ich habe überall aufgeschlagene Bibeln, also ich brauche das nicht. Das finde ich total klasse, ich bin begeistert, aber die Uhr nimmst du trotzdem. Eine Woche lang. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen, alle 10 Minuten klingelt das Teil. Und immer wenn das klingelt, dann bete ich dich an, Herr, lobe ich dich, preise ich dich, danke ich dir. Fürbitte ist abends extra, auf Deutsch, nicht in Zungen, laut, wenn ich alleine bin, leise, wenn ich mit anderen zusammen bin. Relativ unkreativ, danke, dass die Sonne scheint, jedenfalls über den Wolken. Danke, dass das Licht angeht, wenn ich auf den Schalter drücke. Danke, dass das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Danke, dass ich nicht auf einer Pappe in Indien bin. Man kann so verschiedenes sich überlegen, warum man Danke sagen kann. Habe ich 6-7 Minuten Pause, dann geht das Ding ja schon wieder los. Völlig nervig. Aber ich entwische mir nicht mehr. Weil jetzt klingelt das Teil ja. Sonst habe ich es eh vergessen, dass ich ja was machen wollte. Ne? Alle Zeit beten. Mal gucken, was passiert. Die sind nach 3-4 Tagen genauso geheilt. Wie die anderen auch. Die sind einfach geheilt. Die sind einfach gesund. Wo sie vorher 20 Jahre die schlimmsten Schmerzen, die sind, die kommen teilweise, werden sie liegend reingefahren zu mir in die Praxis oder geschoben. Und nach ein paar Tagen sind sie gesund. Oh, das ist bei dir aber toll. Ist das bei dir auch toll? Das ist nicht nur bei mir. Das war eine Frage, nicht? Also nochmal, ich springe ein bisschen, weil ich natürlich auch ein bisschen voraussetze, aber manche haben wahrscheinlich noch nichts von mir gehört oder so, also so diese Zeugnisteile. Nehmt euch diese CDs mit, damit ihr das versteht, weil das, was ich sage, ist wichtig zu verstehen. Solltet ihr das Interesse haben, geistig zu wachsen, ist das wichtig zu verstehen. Glaubt mir das. Ich habe das so meine Erfahrung. 9 Jahre bis zu 12 Stunden pro Tag für Kranke beten. Und mit dem Herrn wachsen. Als der erste von Krebs geheilt war, habe ich gesagt, was machen Sie denn hier? Als der 20., 30., 40. von Krebs war, habe ich gesagt, na, was ich meine, das wäre ja auch noch schöner, Sie können ja nicht krank bleiben. Also das wäre also, wo gehen wir denn da hin? Ich habe doch gebetet. Das ist eine andere Position. Das nennt man Glaube. Das ist Glaube. Das andere ist kein Glaube. Das andere heißt, ich glaube, es könnte wahr sein. Ich denke, ich vermute, theoretisch vielleicht, vielleicht auch mal für mich. Ein einziges Mal, Herr. Eine Beule weniger, es wäre so schön. Ja, dann lauf doch nicht immer bei Rot über die Straße. Nee, das geht aber nicht. Ich muss es schon selbst entscheiden, wann ich über die Straße gehe. So sind wir. Wenn wir tun würden, was der Herr sagt, hätten wir weniger Beulen. Das gilt prinzipiell. Das werden manche vielleicht uminterpretieren und sagen, das ist viel zu moralisch. Das heißt, ich soll auch noch schuld sein an meiner Krankheit. Jetzt habe ich so schwer und jetzt sagst du auch noch, du hast es, also sag mal, also viel zu gesetzlich. Wo steht das überhaupt in der Bibel mit der Uhr? Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nur, bete alle Zeit. Ja, das geht ja nicht. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht, wenn du sagst, dass ich das machen soll, du würdest mir nicht sagen, was ich nicht machen könnte, was ich nicht schaffen könnte. Das wäre ja nicht nett. Und du sagst ja, dass du Liebe bist. Also wird es für mich möglich sein, ob ich im Mittelalter lebe oder hier an meinem PC sitze, alle Zeit zu beten. Und wenn keiner die Ergebnisse hat, die du hier beschrieben hast, noch nie in den letzten 2000 Jahren, dann muss der Balken ziemlich groß und flächendeckend sein. Und wenn ich nie jemanden finde, der sich alle Zeit freut und alle Zeit Danke sagt und alle Zeit betet, dann könnte das ja dieser Balken sein. Jedenfalls wäre es mal als Experiment interessant herauszufinden, wenn ich das mal eine Woche mache, was dann passiert, wenn ich eine Woche alle Zeit Danke sage, egal was meine Kollegen so sagen oder meine Familie, wie die so drauf sind, dass ich das nicht davon abhängig mache, dass ich alle Zeit mich freue, dass ich alle Zeit aufs Kreuz schaue und dass ich diesen blöden Wecker da laufen lasse. Nach einer Woche in der Regel passieren dramatische Wunder und Zeichen. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist nichts passiert. Diesen Satz habe ich bei 2500 Uhren auch schon zweimal gehört. Den Rest nicht. Bei dem Rest ist was passiert. Und bei diesen zweien, wenn man danach gefragt hat, dann waren da auch ganz viele wilde Sachen passiert. Ist nichts passiert? Nein, bei mir ist nichts passiert. Okay, denk nochmal nach. Herr, schenk Erkenntnis. Naja, sagt die 42-Jährige, mein Vater hat angerufen. Sie wohnt hier, eigentlich kommt sie aus Süddeutschland. Sag ich, oh, ist das was Besonderes? Naja gut, ich meine, er hat noch nie angerufen. Jedenfalls nicht in den letzten 15 Jahren. Hat den Kontakt abgebrochen. Also genau, eigentlich vielleicht ich auch. Aha, meine ich, und? War es ein nettes Gespräch? Ja, schon, es war ein bisschen länger. Ja, wie lange denn? Ja, 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Ja, und was hat er so gesagt? Ja, er hat sich erkundigt, wie es mir so geht. Er wollte einfach mal wissen, wie ich so lebe und was mit mir los ist. Und ich, aha. Ja, und jetzt will er kommen und mich besuchen und 14 Tage mal bei mir wohnen, um mal mitzukriegen, wie mein Leben so ist. Und ich, und das nennst du kein Wunder? Wenn du 15 Jahre nichts von ihm gehört hast? Ja, schon, irgendwie, ja, doch, also ja. Gut. Weil wir so eine große Gemeinde haben, nicht? Da gibt es so Hauskreise, nennt sich das. Nicht? Immer so 10, 15 Leute treffen sich so einmal in der Woche. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich leite da so eine Hausgruppe. Und dann habe ich zu denen gesagt, jetzt nehmt ihr alle so eine Uhr mit, eine Woche lang. Und dann in einer Woche sprechen wir darüber, über die Ergebnisse. Nein! Also da einer, also der war so jetzt, aber gut, der war erst 40 Jahre. Also ich meine, er nannte sich so, da wollte man mehr erleben mit dem Herrn. Also man konnte da jetzt noch nicht so viel erwarten, wenn man so will. Das war jetzt, also ich habe ihm das erklärt, dass es ein Experiment ist und dass es nicht moralisch zu sehen ist. Das ist einfach mal schauen, was passiert. Nur mal so, nur mal so. alle Zeit beten, ja und so, nicht? Also auch dann wieder so das Übliche, also diese Frage kriege ich relativ oft, nicht? Also wo das in der Bibel steht mit der Uhr und wie gesagt, viel zu gesetzlich und überhaupt. Ich sage, das ist doch völlig uninteressant. Wir können auch hinterher das beurteilen, aber jetzt machen wir das einfach mal. Kriegt ihr alle so eine Uhr mit und in einer Woche sagt ihr mir, was passiert ist. Wir haben uns fast gestritten mit dem einen, also der kam so mehr so von der Landeskirche, also so charismatische Landeskirche und so, das war so, also war, oh, was du uns hier vorsetzt und so, nicht? Und das kann man ja überhaupt nicht. Also, und ich dachte hinterher, war ich ganz klein mit Hut, da habe ich dann zum Herrn gesagt, habe ich, oh Mann, ne, habe ich die völlig überfahren, nachher kommt der nicht wieder, habe ich echt überzogen, man muss die auch abholen, wo die sind, das kann man ja auch nicht überfordern, so mit dem Glauben und so. Der Herr sagt, nein, ist alles in Ordnung, was du gesagt hast. Ich sage, nee, und der, doch, und ich, nee, also so, wir unterhalten uns manchmal so ein bisschen so, gibt das so Gespräche. Und ja, also gar, aber nein, ich war mir also ganz sicher, also ich werde das nächste Mal auf jeden Fall nicht mehr über Jesus Christus und Gebet sprechen, sondern nur noch über Fußball. Auch so eine Frage, ne? Wie ist denn das mit Fußball gucken? Kann ich dann noch Fußball gucken, wenn ich immer anbete und so? Sag ich, ja klar, solange du immer auf den Herrn schaust, kannst du also Fußball gucken, solange du willst. Bei mir geht das so circa 5 Minuten, dann irgendwann guckt man nur noch so, ja, Jesus, ich liebe dich wirklich, ich finde dich total klasse, so. Und dann irgendwann sollte man das Ding besser abstellen, also den Fernseher jetzt, ne? Da muss man sich eben halt entscheiden. Also ich kann mir das fast nicht leisten, so einen ganzen Film zu sehen, weil ich ständig angerufen werde. Das Telefon klingelt teilweise im Minutentakt. Und dann kann ich, und die wollen alle Hilfe, nicht? Nee, habe ich keine Zeit jetzt, wirklich nicht. Ne? Also wenn Jesus das gesagt hat, ich muss jetzt mal fernsehen, ich muss jetzt auch mal was anderes, man muss ja auch mal erholen. Ne? Ich muss jetzt auch mal Lobpreis machen, ich kann jetzt nicht zu diesem Kind hingehen. Man kann ja auch mal einer von der Gemeinde drum kümmern. Also ich meine, soll ich jetzt auch noch hingehen? Also ich meine, ich bin schon spät dran. Also man muss auch mal sehen, mein Wille geschehe auch mal. Also nicht immer nur dein Wille. So. Naja, nach einer Woche kamen die wieder. Sagt der Erste, also Arne, das hätte ich ja nie gedacht. Ich sage, was ist denn los? War so dabei, also alles runterzufahren, ne? Sagt er, ja, also ich bin hier raus und ich habe nur noch angebetet, den Herrn gelobt, gepriesen. Ich habe immer nur gesagt, danke Jesus, dass es dich gibt. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich konnte gar nicht anders. Und nach 2-3 Tagen, kommen wir nach Hause, meine Frau und ich. Und dann sitzt unsere Tochter auf der Treppe und sitzt da und schreibt uns gerade einen Liebesbrief. Sie ist vor einem Jahr ausgezogen. Sie hat allen Kontakt abgebrochen. Und wir kommen dahin und sie wirft sich uns in die Arme. Die Tränen laufen und sie zieht wieder bei uns ein und gibt ihr Leben wieder Jesus. Es ist wunderbar. Ein Wunder ist geschehen. Ich sage, gut, kann auch mal passieren. Muss man jetzt kein Ding draus machen? Erstmal abwarten. Weiß man's, wie das weitergeht? Kam die Nächste und sagte, Arne, ich habe die ganze Zeit immer nur den Herrn gelobt, ich weiß gar nicht, was mit, fast ähnlich so, nicht? Also ich habe immer nur, danke Herr Jesus, du bist der Herr in meinem Leben, fantastisch, wunderbar, dass es dich gibt, was wäre ich ohne dich, du bist Licht auf meinem Weg, alles Gute kommt von dir, du bist der Geber aller guten Gaben, also so kann das dann irgendwann mal sich so ein bisschen entwickeln, ne? Und dann, also ich meine, rede von in der Wachphase jedenfalls so, ne? Vom Aufwachen bis zum Einschlafen wird das dann so. Und dann, ich habe eine Sehnerventzündung seit 1,5 Jahren, immer so zwischen 0% und 30% kann ich da sehen und kriege immer Cortison und so. Und dann auf einmal macht das so Klick, ich gehe da über die Straße, ich kann klar sehen, ich gehe zum Augenarzt, der sagt, die Sehnerventzündung ist in Ordnung, Sie brauchen kein Cortison mehr. Halleluja, ein Wunder ist geschehen. So. Das ist jetzt, also ich meine, wenn man jetzt nun so lange betet auch, ne, seit 10 Jahren oder keine Ahnung wie viel, also so und so lang. Man kann... man könnte von der Schwingung sagen, also wenn man 1 zu 1 Million Herz hat, hat man da so 1 zu 1, so knapp über der Nulllinie. Das ist möglich, so Atmosphären, so sich, dass sie sich so verändern. Und dann kamen sie und haben aber nichts mehr über Jesus und Gebet gesagt. Und am nächsten Donnerstag kamen die wieder. Und dann waren die dann auch so, ne? So sag ich, und wie ist jetzt diesmal gewesen? Also nichts mehr mit Anbeten und so. Ja, was soll ich sagen? Die Stimme war dann auch so. Sie ist halt wieder ausgezogen, sagt der Erste. Hätte mich auch gewundert. Muss auch nicht, kann auch nicht immer so viel erwarten bei Gott. Ich sage, nein, das liegt nicht daran. Mich hat gewundert, dass die andere ihre Heilung behalten hat. Aber das war im Grunde genommen, der Herr ist auch gnädig. Ich habe gesagt, das liegt daran. Kannst mal gucken. Anbeten. Wenn du die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes hineinkommst, wenn du tust, was der Herr sagt, und das ist, nennt sich Glaubensgehorsam, und das macht der Papa gern, dann gibt's Eis. Man nennt das die Fülle der Verheißung. Die kommen dann ins Leben. Dann ist das relativ normal, dass sich bei dir alles positiv entwickelt. Wenn du das nicht machst, tja, dann gibt's halt kein Eis. Und das hätten wir so gern. Damit diese Bollen weniger werden. Damit das nicht immer so wehtut. Und nicht neue hinzukommen. Tatsächlich, das ist im Grunde genommen, also eins der Kernsätze, Gottes Wort ist wirklich wahr. Und wenn du machst, was er sagt, dann musst du dich nicht wundern, wenn Wunder und Zeichen in deinem Leben passieren und wenn sie alle gesund werden und die Beziehungen sich verbessern und heil werden. Da ist zum Beispiel eine 69-Jährige, also das war ja so bei mir damals Anfang die Frage, ist das jetzt nur bei mir so oder ist es bei den anderen auch so? Deswegen habe ich ja immer so viele Uhren mitgegeben und habe gesagt, okay, schaut mal, was bei euch passiert. Und dann sagt eine, also ich bin jetzt 69, kam so nach 2 Wochen wieder, ich habe eine eineiige Zwillingsschwester, wir hatten Krieg bereits im Mutterleib. Wir haben nie ein Wort miteinander gesprochen. Feuer und Wasser ist nichts dagegen. Nie in den ganzen 69 Jahren. Ich habe diese Uhr 2,5 Tage, da ruft sie mich an, sagt, hier, wir sind ein Herz und eine Seele. Ist alles gut. Ich sage, wow. Dann nach 2-3 Wochen sagte sie, naja, ich möchte gerne noch mehr Zeichen und Wunder erleben. Was soll ich denn bloß machen? Also ja, dann bist du die Erste in der Republik, die das Ding auf alle 5 Minuten stellt. Da wird bestimmt noch mehr passieren. Schauen wir mal, was passiert. Also ich meine, ist ja auch mal interessant. Also eins haben wir schon festgestellt, wenn man das Ding auf alle Stunde stellt, passiert nichts. Das ist ganz interessant. Das sind schon signifikante Untersuchungszahlen, die man da eigentlich hat. Also, das ist, also man kann da wirklich so Studien durchführen. Und dann sagte sie nach 2-3 Wochen, das ist jetzt ja wieder spannend, Arne. Also wenn ich das auf alle 5 Minuten stelle, dann ist Folgendes. Erstens, man betet wirklich fast die ganze Zeit. Kaum ist man fertig, klingelt das Detail ja schon wieder. Und zweitens habe ich gedacht, jetzt passieren also gewaltige Sachen bei mir, aber was passiert ist, der Heilige Geist überführt mich ständig, dass ich, wo ich nicht tue, was er sagt. Und ich dachte, ich hätte so ein gottgefälliges Leben immer geführt. Immerhin 30 Jahre in der Mission in Papua-Neuguinea da, also die Indios bekehrt und was nicht alles. Dabei leider ist die ganze Familie zerbrochen und also der Vater hat da alles zerlegt mit den 3 Kindern und auch die Ehe, also seit 10 Jahren hatte sie nichts mehr von ihrem Mann gehört und das war es also ganz schrecklich und ganz schlimm. Und nun also diese Überführung. Sie sagt, das ist aber auf der anderen Seite natürlich total genial, weil jetzt kann ich immer sagen, Herr, was ist dein Will und kann mein Leben komplett neu auf den Herrn einrichten. Und das, was ich immer gedacht habe, was so dem Herrn ist, das kann ich jetzt ersetzen durch das, was der Herr sagt, was ich tun soll. Noch 2-3 Wochen später rief sie an, das ist jetzt, also alles, was ich erzähle, ist wahr. Nebenbei gesagt, das sind keine Fantasien, es ist auch nichts schön geredet oder sonst irgendwas. Und dann sagt sie, pass auf, Folgendes ist passiert. Also meine eine Tochter wohnt in Amerika, mein Sohn wohnt hier und eine andere Tochter wohnt in Indonesien da irgendwo. Und ich kriege innerhalb von einer Woche von allen dreien quasi dieselben Telefonanrufe. Erstens, Mama, mein zweiter Ehepartner hat sich von mir getrennt. Innerhalb von 2-3 Tagen von allen dreien, unabhängig voneinander. Und ist wieder ausgezogen. Wieder 2-3 Tage später, mein erster Ehepartner ist wieder bei mir eingezogen, bei allen dreien. Und die Enkel sind auch wieder da. Und der Mann kommt immer wieder und jetzt treffen sie sich immer zum Kaffee trinken und zum Essen gehen. Das ist ein Grad von Wiederherstellungskraft, so nennt man das, die immer wesentlich größer ist als die Zerstörungskraft. Das Licht ist immer größer als die Dunkelheit. Das Licht muss keine Angst haben vor der Dunkelheit. Ich meine, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt. Es ist ja auch erst ein Dreivierteljahr her. Es ist gut, wenn man das noch ein zweites oder drittes Mal hört. Als ich damals ich war 3 Wochen, hatte ich ja die Heilung erlebt und war dann in diesem Glaubenstag in Stade, gehört habe, spende 2000 Euro für die PEC. Und ich wusste nicht, was PEC heißt. Im Gottesdienst, rechts neben mir, Mittelgang, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, Gesundheit, es ist halt so, dass da keiner stand. Und diese 2000 Euro waren für mich ein Monatsgehalt, ein Bruttomonatsgehalt. Und nun stand da keiner und dann dachte ich, naja, denn im Gottesdienst, es kann ja auch mal Gott sein, der da spricht. Also das ist wahrscheinlich jedenfalls, also nehmen wir es erstmal an. Nur ich wusste auch gar nicht, was Peck heißt. Da habe ich mich erstmal erkundigt bei den Nachbarn. Peck, was ist das? Und irgendeiner sagte mir, das heißt Pfingst-Europa-Konferenz, die ist 2003 in Berlin. Dann wusste ich schon mal was und dann habe ich mich nach einer Bankverbindung erkundigt und die Stimme war so... Das ist ein Vorteil gewesen im Nachhinein, dass es nicht die Frage war, was meine Frau vielleicht dazu sagen könnte, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ich meine, die Konten waren leer, das war alles also ein Darlehen, also ich hatte nur sehr viele Schulden, weil ich ja mich da niedergelassen hatte, damit ich sonntags in Gottesdienst gehen konnte und mir einen neuen Job gesucht hatte, was ich nie wollte. Ne? Also ich wollte nie ein Niedergelassener, also das, was ich jetzt mache, das war nie mein Ding vom Menschlichen. Das habe ich nie mir gewünscht, zum Beispiel. Stehen wir mal auf der Bühne oder sowas, ne, erzählen wir ein bisschen was. Also never. Vom Menschlichen, no go. Geht gar nicht. Ne? Da liege ich lieber in den Linnen noch ein bisschen und spiele mit den Kindern und so. Aber das, nee. Was für ein Stress auch, ne? Also ich meine, da kann auch was passieren, auch wenn man 2,5 Stunden auf der Autobahn da rumrutscht. Nur um hier mal ein bisschen was vom Herrn zu erzählen. Das kann auch mal ein anderer machen. Ist auch nicht mein Hauptjob eigentlich. Und dann saß ich da ja in der Praxis und dachte, ja, ich kann es auch mal beten für die Patienten, mal schauen, was passiert. Und wie gesagt, also es war kein Geld mehr da, es war nur noch Minus da. Und ich habe also nicht jetzt gefragt, also und wer zahlt die Miete oder bist du damit einverstanden oder man könnte es, ich glaube, ich habe einen Eindruck vom Herrn, ich frage mal, und ob eine Bestätigung kommt, sondern es war Kommandoton. Und am Montagmorgen um 9, das Erste, was ich machte, war, das zu überweisen. Diese Frage, also ich bin natürlich auch so ein bisschen so, also man hätte normalerweise sagen können, ja nun, mein Herr, er hätte ja auch mal anders sagen können, ne? Hast du Lust, vielleicht ein bisschen mich zu unterstützen? Wie wär's? Sprich doch mal mit deiner Frau. Irgendwie kriegt ihr das schon hin. Hier ist noch nie jemand verhungert. Ich gebe euch mal irgendwas oder so. Oder so, ich meine, ein bisschen... Nichts da, nichts da. Volle Herausforderung. Das nennt man Gang aufs Wasser. Ne? Herr, wenn du ein Wort, sprich nur, ich komme. Und dann ist Petrus aufs Wasser gegangen. Und ich war die 2000 Piepen los. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Solltest du daran denken, jetzt was zu essen zu kaufen? Denk dran, die Karten, da ist nichts mehr. Wir sind nur, also haben Dispo schon lange überzogen. Die paar 100.000 Schulden, die werden das auch nicht besser machen. Und das, was wir jetzt noch hatten, das ist weg. Weil ich hatte den Eindruck, ich sollte das jetzt, also für diesen Monat einfach mal überweisen. Ich habe eine liebe Frau. Hat nichts gesagt, hat gesagt, ach ja? Es gibt da so Suppenküchen auch. Wir haben da dann auch sonst, man kann auch im Krankenhaus, wenn man da arbeitet, dann kann man auch in der Küche mal von den Patienten essen, so ein bisschen was. Muss das, haben wir gemacht. Weil wir hatten ja nichts mehr. Wir hatten ja wirklich nichts mehr. Also sollte jemand hier den Impuls haben, spende dein gesamtes Hab und Gut, mach das. Wirklich. Weil es könnte vom Herrn sein. Was ist die Alternative? Es könnte nicht vom Herrn sein. Und genau das ist unser Denkfehler. Was ist, wenn es nicht vom Herrn ist? Und da wir uns nie ganz sicher sind, machen wir den eigentlichen Fehler. Wir vertrauen nicht. Guckt mal, ihr Lieben, und jetzt passt mir bitte auf, sonst komme ich nächstes Jahr wieder und erzähle wieder das. Wenn ein Kind sagt, man denken könnte, auf die paar Quadratzentimeter, da werde ich mich nie draufstellen, da kipp ich bestimmt um. So hat das Kind recht. Es wird umfallen. Was wird nicht passieren? Der Papa oder die Mama wird nicht eins hinten draufgeben, weil es hat schon wieder nicht geklappt. Hab ich ja gesagt, dass du es erstmal üben sollst, also überhaupt mit dem Gehen. Also das muss man ganz anders da, also vielleicht irgendwo an der Stange mal üben erstmal. Also ich meine, also hast wieder nicht aufgepasst? Nein, die Eltern freuen sich. Ah, das Kind versucht zu laufen. Natürlich, gut, ist klar. Also ich meine, da würde man auch mal nicht erwarten, dass das geht. Und dann kommen wir wieder hoch. Ist nicht so schlimm. Du bist in die Knie und ein bisschen in die Ellbogen und so. Das wird schon nochmal. Und nach einem Jahr oder irgendwann ist das damit durch. Das kann dann laufen. In Klammern, Stimme Gottes hören. Wenn es das einmal am Tag übt, braucht es 20 Jahre. Wenn es das zweimal am Tag übt, 10 Jahre. Wenn es das 100.000 Mal am Tag übt, 10 Tage. Die Eltern sind froh, wenn das Kind übt zu laufen. Wenn Gott sieht, dass wir uns bemühen, seine Stimme zu hören, zu tun, was er sagt, dann findet er das per Definition klasse. Er ist ja unser Papa im Himmel, der uns liebt. Und wir sind seine Kinder, steht da. Also, wenn ich richtig gehört habe, ist Segen drauf. Wenn ich nicht richtig gehört habe, ist auch Segen drauf. Ganz wichtig. Unser Papa im Himmel ist nicht wie unser Papa auf Erden. Der hat sich auch immer bemüht. Ist ein ganz lieber Typ. Aber er ist halt nicht göttlich. Nicht vollkommen. Wir dürfen keine Angst vor Strafe haben. Sonst werden wir, wenn das Kind das hätte, oh, und dann sind meine Eltern, wenn ich da hinfalle, dann kriegen sie bestimmt, und dann weil, wer weiß, wie ich da überhaupt wieder hochkomme, und wenn ich mir was gebrochen habe, und wer mich, also, nicht, und so weiter, dann läuft das in 30 Jahren nicht, und dann hat es in 30 Jahren ein Problem. Wahrscheinlich schon eher. So sind wir. Ich habe gesagt, bin ich denn nur dämlich? Die Antwort könnt ihr euch denken. Also das ist jetzt nicht bei allen vielleicht so. Natürlich. Fast. Da ist nichts, also ich habe mal gesagt, um Christ zu werden, muss man einen IQ-Verlust von ca. 40 Punkten ca. akzeptieren. Sonst kann man so einen Schwachsinn einfach nicht machen. Die ganze Zeit behaupten, dass was wahr ist, es nie hinterfragen, nie nach den Ergebnissen fragen und immer das Gleiche glauben oder so tun und immer dann 50 Jahre in diese Gottesdienste reinzulaufen. Das kann man noch anders formulieren. Also es gibt im klinischen Sprachgebrauch der Medizin Worte dafür, wenn man was nicht hinterfragen darf. Kennt das einer? Also ich sitze nur von mir, nicht? Das nennt sich Psychose. Eine Psychose ist, dass alle machen das Gleiche, sind sich einig und keiner darf Fragen stellen. Das ist bei Christen auch so. Als ich gesagt habe, bist du gläubig? Ja. Tust du, was der Herr sagt? Nö. Waren die ganz irritiert, dass ich das gefragt habe? Sagst du zu deinem Berg nur ein Wort und es unterhebt sich hinweg? Gereicht dir jeder Umstand zum Besten? Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Dem Glaubenden ist alles möglich, natürlich nicht. Das ist doch nicht das, was da steht. Aber da war nichts zu machen. Das war bei allen so. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich heute da eine Umfrage mache, genau die gleichen Antworten. Das gibt es ein Wort in der Literatur dafür, das nennt sich tragisch. Das Beste gedacht, das Beste gewollt, Jesus Christus ans Kreuz gegeben und nichts passiert. Die Tür ist offen, der Tisch ist gedeckt, keiner geht hin. Das habe ich mal so ein Bild gehabt. Ne? Die stehen alle nur und machen mit sich rum. Drehen sich nur um sich selbst. Ich ganz groß geschrieben, mir hat es fast das Herz zerrissen. Ich habe gesagt, wenn ich mir das vorstelle, wie das für dich ist, habe ich gesagt, Papa, im Himmel, du sollst wenigstens einen Ort haben, wo du hinguckst, dass du dich freust. Bramfeld. Der Mensch braucht was zum Freuen, der Herr braucht mit Sicherheit auch was zum Freuen. Wenn ich mir das vorstelle, wie das ihm so geht, da oben. Ich meine, guck dir das doch mal an hier, wie das bei uns so läuft. Also jetzt nicht hier vielleicht drin. Hammerhart. Also wirklich, da muss man Gott sein, um das, also als Mensch würde man da also wirklich schon längst alle an die Wand klatschen. Also, wenn wir hören, uns bemühen zu hören, was der Herr sagt, dann hören wir erstmal nichts, ziemlich sicher. Da stehen wir also an der Kreuzung, Herr Lidl oder Aldi, eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich sage euch auch gleich, warum. Der Herr hat das nämlich schon bestätigt. Ich höre nichts, die Ampel ist grün, ich stehe jetzt nicht 3 Jahre und warte, sondern ich gehe dann eben zu Lidl oder zu Aldi. Was ist der Unterschied zu sonst? Ich habe gefragt. Ich habe den Herrn an die erste Stelle gestellt. Das mag Papa. Er sagt, ich soll ihn an die erste Stelle stellen. Ich soll ihn immer zuerst fragen. Er ist meine Weisheit. Was mache ich denn, wenn ich ihn nicht frage? Habe ich keine Weisheit? Beule. Also frage ich ihn, ich höre nichts. Aber ich habe ihn gefragt. Das ist der Unterschied. Meine Lieben, ihr müsst jetzt diese 40 wieder aufholen. Wenn ich tue, was der Herr sagt, dann, das nennt man Gehorsam, begleitet Gott sein Wort mit Wundern und Zeichen als Bestätigung. Und wenn wir Wunder und Zeichen in unserem Leben sehen, dann fangen wir an, mehr zu hören, zu wollen, zu tun, was der Herr sagt. Und dann kriegen wir noch mehr Zeichen und Wunder. Und irgendwann kriegen wir auch gute Laune. Und dann fängt der Glauben an. Ich habe das in so einer Fastenfreizeit im Herbst, habe ich da also ganz viel drüber gepredigt, am Harz, über Lidl oder Aldi. Und dann 3 Tage, nachdem wir wieder hier waren, kommt eine Teilnehmerin von der Fastenfreizeit zu mir in die Praxis und sagt, Arne, du hast doch immer gesagt Lidl oder Aldi und so, ne? Also dass man erstmal den Herrn fragen soll. Und ich stehe also tatsächlich, bei mir war das so, ich bin morgens raus und gesagt, Lidl oder Aldi. Und ich hatte so das Gefühl, ich sollte zu Lidl gehen. Und dann gehe ich also zu Lidl rein und dann kommt der Verkäufer auf mich zugeschossen und sagt, Frau so und so, Sie sind doch diejenige, die vor 4 Wochen ihr Portemonnaie hier verloren hat. Das habe ich daran erkannt, weil das Foto auf dem Personalausweis ist dasselbe. Wir haben das die ganze Zeit hier im Tresor aufbewahrt. Hier, wollen Sie das nicht abholen? Ich sage, ja, das stimmt. Ich habe überall gefragt, aber keiner hatte das. Und ich habe all meine Karten nachbestellt. Es ist, ich weiß auch nicht, also ich dachte, das wäre komplett perdu verloren und sonst wie. Aber da, also das ist ja stark wunderbar. Danke, Herr. Vielleicht wäre sie zu Aldi gegangen. Und am nächsten Tag wäre der Verkäufer nicht da gewesen. Der Herr segnet und segnet und segnet und segnet und segnet, wenn wir uns bemühen zu tun, was er sagt. Sonst wäre Petrus untergegangen, als er aufs Wasser geguckt hat. Erinnert euch. Schau auf mich, sagt der Herr. Und so lange immer schön auf dem Wasser gelaufen und irgendwann, man hätte darauf warten können, guckt der Kerl natürlich nicht mehr hin. Sondern macht das, was er nicht machen soll. Das ist beim Menschen so sehr wohl im Bereich des Wahrscheinlichen. Und er fängt an zu sinken, aber nicht tief. Weil dann kommt Jesus und sagt, du Kleingläubiger, meine Gnade trägt dich, meine Gnade reicht. Deswegen, wir müssen Fehler machen wollen. Nicht vielleicht unbedingt heiß drauf, Fehler zu sein, aber es ist letztlich egal. Wir müssen auf jeden Fall gehen wollen. Üben wollen. Und wir müssen das am besten so oft probieren, alle 5 Minuten, da kann man gleich noch einen zweiten Wecker in die andere Hosentasche, der klingelt dann zwischendurch, was man bei jeder Entscheidung, dass ich jetzt tue oder dass ich den Herrn frage, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da parken oder da parken? Soll ich die Hose oder die Hose? Soll ich jetzt da der Erne anrufen oder nicht anrufen? Oder später oder jetzt? Oder soll ich heute Fisch oder Fleisch? Oder was soll ich denn jetzt machen? Und immer den Herrn löchern, immer fragen. Und irgendwann wird da ein Licht draus. Weil irgendwann ist diese harte Schale ein bisschen durchlässiger. Und dann kommt so langsam Freude auf. Freude kommt auf, wenn eine 33-jährige Frau in Kaufbeuren sagt, oder vielmehr ihr Mann, weil sie kann gar nicht mehr viel sagen, Arne, ich habe von dir gehört, Donnerstagabend um 8 Uhr ruft er an, dass du für Kranke betest in deiner Praxis da oben. Kannst du mal für meine Frau beten? Die ist 33 Jahre alt, die hat Lungenkrebs, die eine Hälfte der Lunge ist schon weg, ist rausoperiert, sie hat das Gehirn voller Metastasen, sie hat die Leber voller Metastasen, sie hat die Wirbelsäule voller Metastasen, sie hat jetzt noch 3 Wochen zu leben. Und in der nächsten Woche soll auch noch eine Ganzhirnbestrahlung gemacht werden, aber eigentlich nur pro forma so gewissermaßen. Könntest du mal für sie beten? Unsere Tochter ist gerade 2 Jahre alt, er selber auch 35. Ich sage, ja, wenn das jetzt so, dann habe ich gesagt, Herr, was meinst du? Hatte ich den Eindruck, sie sollten kommen. Habe ich gesagt, also, ja, dann morgen früh um 9 hier in der Praxis. Nee, das geht nicht, sie ist nicht mehr transportfähig. Das ist also, also kommen können wir nicht. Ich sage, tschau. Würde ich auch sagen, ne? Tja. Wie gut, dass ich meine Uhr habe laufen lassen. Also habe ich gedacht, um 9 hatte ich natürlich keinen Termin frei. Nicht? Also Termine gibt es so alle 6, 8 Wochen wieder mal. Aber ich meine, also, ich sagte, okay, Herr, wenn du das möchtest, ja, dann sagt sie, komm, ja, sie kann nicht. Ich habe gesagt, wenn es vom Herrn ist, dann seid ihr morgen früh um 9 hier. Ja, dann muss ich ja noch einen Flug buchen. Muss ja noch einen Flug bekommen. Also ich weiß gar nicht, sag ich, ja, genau. Also auf gleich, sagt er immer. Am nächsten Morgen waren sie um 9 Uhr da. Ja, ich weiß auch nicht, es war ganz komisch. Sie konnte dann plötzlich wieder aufstehen. Ich sage, ja, so ist das beim Herrn. Macht euch das klar. Ich bin jetzt 9 Jahre euch ein Stückchen voraus. Aber es ist für euch alles genauso erreichbar. Ihr müsst nur aufhören, ich statt du zu sagen. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Und ihr müsst glauben, dass es euch besser geht. Dass es gut für euer Ich ist, wenn wir du sagen. Das ist so. Es ist immer besser, den Herrn ein bisschen mehr Raum zu geben. Weil er weiß und wir nicht. Wir bruchstückhaft, wenn überhaupt. Er allmächtig, gütig und vollkommen gut. Und liebt uns. Ich meine, was wir alles verpassen, ne? Also Jesus Christus hätte das Problem nicht wie wir. Also diese Beule hätte er nicht. Jene auch nicht. Er ist allerdings da, wo wir hingehen sollen. Der Vater und ich sind eins. Ich tue gar nichts mehr, es sei denn, ich tue, sie es den Vater tun. Wir haben dann gebetet. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe es ja eben gesagt, was mit den beiden war. In der Praxis, sie haben ihr Leben Jesus übergeben. Das waren sie nicht so sicher, ob sie das vor 20 Jahren schon mal getan haben. Sie haben eine Bibel von mir mitgekriegt. Und was haben sie wohl noch mitgekriegt? Eine Uhr. Und eine Liste von Gemeinden, wo sie hingehen können. Am Montagmorgen war die Dosisberechnung für die Ganzhirnbestrahlung, die am Mittwoch passieren sollte. Abends riefen sie mich an, der Strahlentherapeut sagt und der Onkologe, da ist ja gar nichts mehr da zum Bestrahlen. Und nach ein paar Wochen, ja, Halleluja, wirklich, es ist gewaltig, waren auch keine Lebermetastasen mehr da. Und die Wirbelsäulenmetastasen wurden auch weniger. Und die waren am Beten. Und dann kamen noch verschiedene andere Belastungen so aus der Vergangenheit und so. Nicht so. Das gibt es manchmal. Das ist nicht gerade gesundheitsförderlich. Da war jetzt irgendwie der Großonkel persönlicher Leibwächter von Adolf Hitler. Das ist so solche Sachen, die sind nicht so sehr gesundheitsfördernd, auch für nachfolgende Generationen nicht zwingend. Und da haben wir das also so noch so gab es noch so verschiedene Sachen zum Bebeten, könnte man sagen. Also in der Gemeinde wurde dann auch viel für sie gebetet. Und die leben heute, also es geht ihnen gut, nicht? Und die Tochter ist auch ganz froh, nicht? Also dass sie mit Mutter aufwächst. Also ich meine, das ist nicht dasselbe ohne Mutter oder mit Mutter. Und eine andere, die jetzt auch gerade da war, das sind so zwei gerade so relativ frische Beispiele und auch sehr beeindruckend, finde ich. Kam die Mutter mit ihrer 27-jährigen Tochter, auch so aus München. Die hatte Magenkrebs und wurde nur noch so mit einem Port ernährt, über die Vene. Sie hatte da seit Wochen nichts gegessen, weil das war alles Tumor in dem Bauch. 45 Kilo, 1,75 Meter. Da habe ich gesagt, tja, müsst ihr in die Praxis kommen. Und dann kam sie in die Praxis. Es ist relativ einfach, ne? Man betet, guckt, Lebensübergabe, ist das passiert? Wenn ja, gut, einmal sicher. Es ist nicht dasselbe oben oder unten. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Lebensübergabe. Ich habe beides gesehen. Ich habe den Feuersee gesehen und ich habe oben auch schon etliches sehen dürfen. Und ich muss euch sagen, es ist nicht dasselbe. Es ist besser oben als unten. Und wenn nach oben nur mit Jesus Christus, dann besser sein Leben Jesus Christus übergeben, weil dann sicher oben ankommen. Ist gut für Mensch, menschliche Seele, sagen wir mal. Also vom Menschen, was dann da weitergeht. Weil unten auch sehr heiß. Und unangenehm. Gibt auch Verträge mit unten. Kann man machen. Besser Vertrag mit oben. Das nennt man so Verbindlichkeit. Also nicht tolerant. Ich meine, ich kann ja auch mal nach unten. Warum soll ich jetzt eigentlich immer nach oben wollen? Klar. Aber wenn unten, dann wahrscheinlich längere Zeit unten. Und nicht mehr so die freie Wahl, ob auch vielleicht nach oben mal zwischendurch auch mal wieder rein. So, diese scheinbar freie Wahl haben wir nur hier während der menschlichen Existenz, die im Vergleich zur Ewigkeit relativ kurz ist. Hier entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Es ist nicht dasselbe oben und unten. Es ist nicht dasselbe, ob wir um den Himmel jetzt auf die Erde beten. Ob wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme jetzt. Und dann kommt's. Müssen wir uns auch nicht wundern. Wenn wir die ganze Zeit beten. Also die jedenfalls hat sie dann ihr Leben, ich weiß gar nicht, ob sie dann Lebensübergabe, auf jeden Fall gebetet, hat eine Bibel gekriegt, hatte glaube ich sogar schon eine. Und einen Wecker. 2-3 Wochen später habe ich sie wieder gesehen in Heilbronn bei einer Veranstaltung. Ich mache solche Veranstaltungen relativ oft, so alle 2 Wochen. So trotzdem klasse Familie und so. Ne? Also die sind ganz begeistert. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt nicht da bin und so, aber es ist, also der Herr macht das. Ne? Das muss man klar sehen. Also vom Menschlichen würde das gar nicht gehen, was ich hier so mache. Mit dem Herrn allerdings schon. Und es ist sein Wille, dass ich heute hier bin. Es ist sein Wille, dass ihr heute hier seid. Es ist sein Wille, dass wir jetzt mal verdauen und verstoffwechseln, was der Herr zu sagen hat. Und was für euch wichtig ist, ihr Lieben, um zu wachsen. Schließlich wollt ihr doch das machen, was ich mache. Und noch viel mehr. Auf eure Weise. Ganz individuell. Aber mehr. Mehr vom Herrn, weniger wollen. Ist relativ einfach. Man muss nur mehr tun, was der Herr sagt. Ja, wie kriege ich das hin? Also so eine Uhr ist eine Angelegenheit, die einen schon mal in die Nähe bringt. Jedenfalls, als ich sie dann wieder gesehen habe, war sie bei bester Gesundheit. Und die Mutter sagte, ja, also das war ganz komisch. Wir sind von einer Praxis. Sie hatte so einen Heißhunger, wir sind sofort essen gegangen. Sie war gar nicht zu bremsen. Sie hat reingeschaufelt in der ersten Woche schon 3-4 Kilo. Und wir haben also den Klappstein abbestellt. Das war so 3-4 Wochen, also so Lebenserwartung nennt man das. Ne? Und dann jetzt will sie heiraten. Und dann im Staging war da noch 2x2 Zentimeter, so ein klein bisschen an der Ecke von der Magenwand, alles andere weg. Ja, cool. Und das neueste Wort heißt brutal. Also das war von den 70ern auch schon mal modern. Also das ist so der 5-Jährige, also brutal. Oder der 2-Jährige auch. Brutal, Papa. Star Wars. Das ist jetzt also das, was das sind also die Einflüsse der Welt, die dann so ins Kinderzimmer schwappen. Star Wars. Aber man muss sagen, die Einflüsse, also sagen wir mal, die Gegenseite ist auch recht aktiv, muss man schon sagen. Also bei Kindern erlebt man das. Also man macht sich da ja keine Vorstellung, was da den Kindern geboten wird. Also wie die versucht werden, wie die infiltriert werden, wenn sie nichts dagegen zu setzen haben. Was können sie denn dagegen zu setzen haben? Nun, das Wort Gottes. Weil Kinder tun immer was die Eltern tun. Und wenn die Eltern wiedergeboren sind, wenn sie es wirklich wären, also wenn ich jetzt nichts erzählt hätte, folgende Studie, die macht auch so ein bisschen so ein klammes Gefühl. Das war unser Jugendpastor, der hatte das, da war ich mal wieder auf einer Veranstaltung und hatte eine meiner Frau das erzählt, hat von einer Studie berichtet in Amerika und mindestens 100 oder mehr charismatische Gemeinden wurden gefragt, die Kinder, warum, also ob die Kinder von den Eltern, den gläubigen Kindern, also auch so, also Gebet für Kranke und so, also wirklich so überzeugte Christen, sagen wir mal, was die machen, ob die auch in den Gottesdienst weitergehen, ob die weiter in der Gemeinde bleiben, wenn sie denn erwachsen sind. Was meint ihr? 75% sind rausgegangen, so wie die 18 waren, also wie die eine eigene Meinung haben konnten. Und dann wurden sie gefragt, warum seid ihr denn nicht mehr, ihr seid doch euer Leben lang mit den Eltern da immer reingegangen, also warum habt ihr denn jetzt keinen Bock mehr drauf, so auf Deutsch gesagt? Weil wir die Heuchelei nicht ertragen können. Das war der Grund. 75% der Kinder von charismatischen Kirchgängern. Das finde ich also wirklich erschreckend. Das heißt, die gehen hier hin und am Mittagstisch ist das schon ganz anders. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also ich meine, wenn ihr hier rauskommt, dann werdet ihr wahrscheinlich ja nur noch beten. Also den ganzen Tag und dann nachmittags und dann abends auch. Und die Kranken zu euch holen und für sie beten und dann werden sie gesund werden. Also ich meine, das macht man ja so als gläubiger Christ. So steht da jedenfalls. Sinngemäß. Aber das war offenbar bei denen gar nicht so. Aber das ist auch in Amerika. Amerika ist ja auch vieles anders. Nein, wir müssen uns fragen, was wir machen. Ich sage immer, mein Gemeindeleiter ist nicht verantwortlich für mein geistliches Wachstum. Der arme Mann wäre ja völlig überfordert. Stell es mal sich vor, da hast du 200, 500 oder keine Ahnung wie viel. Da kannst du ja nicht alle, also denen da immer pieken. Ne? Also das nervt die dann auch. Ne? Wenn man immer, hast du schon gebetet und so. Ne? Mensch, immer diese Fragerei. Also, ich bin dafür verantwortlich für mein geistliches Wachstum. Das ist eine Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Und wenn ich ihm in die Arme laufe, dann kommt diese Liebe ins Fließen. Und dann segne ich meinen Gemeindeleiter. Der braucht ganz viel Segen. Der braucht ganz viel Gebet. Und er betet auch für mich. Und es ist auch Gottes Idee, dass wir in einer Gemeinde sind. Ich bin ein großer Fan von Gemeinde. Aber ich bin ein mindestens genauso großer Fan von Verantwortung übernehmen. Von selbstverantwortlich. Und von den Ergebnissen. Ich bin sehr ergebnisorientiert. Ich sage, das will ich sehen. Ich will, dass alle paar Wochen jemand sagt, Mensch, was hat sich bei dir wieder alles getan? Deswegen bin ich auch so viel unterwegs. Weil sich ständig was tut. Also was jetzt hier in den letzten Wochen wieder ereignet hat, es ist schon wieder so viel mehr. Da habe ich mal für einen Pastor gebetet, der hatte eine besondere Gabe. Er konnte in die Himmelswelten hineinschauen. Und dann habe ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt und ich konnte plötzlich strategische Kriegsführung aus den Himmelssphären sehen. Das war vielleicht spannend, sage ich euch. Besser als jeder Krimi. Wie Jesus mit den Engeln gegen die Dämonen kämpft und so. Das ist also mal von oben betrachtet. Und noch verschiedene andere Sachen. Das führt jetzt hier alles zu weit, das zu erzählen. Aber ich kann euch sagen, exponentiell heißt auch exponentiell. Wisst ihr, was exponentiell ist? Das heißt so. Am Anfang merkt man nicht so viel, eben nur eine Krebsheilung pro Woche, also ich meine, das ist ja noch nichts. Ne? Aber dann kommt eine zweite, die dritte, die vierte. Ein Nachbar bekehrt sich, der nächste Nachbar bekehrt sich, der nächste Nachbar bekehrt sich und irgendwann sind sie alle bekehrt oder ausgezogen. Weil es so hell und ich meine, Licht und Dunkelheit. Also, wir sind dafür verantwortlich und wir dürfen dem Herrn vertrauen. Wir dürfen uns Fehler leisten, scheinbare Fehler. Weil wie sollen wir es denn wissen? Natürlich hören wir nicht richtig. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, also wenn du noch nie was gehört hast, dann kann es sein. Aber es ist ja auch nicht durch Leistung, nicht durch Werke, nicht durch irgendwie Heer oder Kraft oder sonst was, sondern durch den Geist des Herrn. Und der wiederum sagt, ich schaue euer Herz an. Und wenn mein Herz sagt, yippie-yay, würde der Zweijährige sagen, Papa, und ich laufe dir in die Arme und ich bemühe mich, das zu tun, was du sagst, ob ich es nun kann oder nicht, ob da was dabei rauskommt, da gucken wir auch nicht hin, aber auf jeden Fall du, Herr, und nicht ich, dann findet das Papa gut. Und dann gibt das die Heilung. Also die jetzt mit diesen Uhren unterwegs sind, die beten genauso für Kranke. Inzwischen viele, immer mehr. Heilung hier, Heilung da, Heilung hier, Heilung da. Ich meine, wenn ich mit dem Herrn unterwegs bin, dann muss ich damit rechnen, dass die Leute um mich herum gesund werden. Das ist nicht nur bei irgendeinem so, sondern das ist bei allen so. Dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn das wahr ist, dann muss es jedem Glaubenden alles möglich sein. Oder eben manchen Glaubenden ist manches möglich. Hätte er sonst ja schreiben können. Dem Glaubenden, also dem, der da glaubt, ist alles möglich. Alles möglich. Das gilt für euch. Wie für mich, wie für jeden, der da glaubt. Woran erkennt man die, die glauben? Dass sie tun, was Gott sagt. Hat er gesagt, was ich tun soll? Nochmal nachschauen. Hat er gesagt. Also ich jetzt machen. Mal testweise. Deswegen sage ich immer als Experiment. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die habe ich inzwischen erfahren, als diese Uhr. Es gibt in Österreich jemanden, der sehr viel für Kranke betet. Ich nenne da jetzt keinen Namen. Aber es ist also eine halbwegs öffentliche Geschichte, deswegen darf ich sie, denke ich, nennen. Der hatte eine ganz, ganz schlimme Ehe geführt. Er muss da rumgewütet haben, gewaltig, was weiß ich. Also das muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Und die ganze Familie am Zerbruch, nur am Heulen und so, ne, also auch die Kinder und sowas alles. Und dann ist seine Frau einmal mit einer Freundin in einen Gottesdienst gegangen und hat Jesus Christus getroffen. Das kann einem passieren in so einem Gottesdienst. Und dann ist sie nach Hause gekommen und da war zwar nicht, war überhaupt nicht anders, also hat da weiter rumgeschrien und sich gebärdet, aber sie war gut drauf. Sie lächelte trotzdem. Ich möchte nicht wissen, unter welchen Voraussetzungen. Und das hat ihn irritiert. Und dann ist er mal mitgegangen, weil er wollte auch mal kennenlernen. Und dann ist er mit seiner Frau mit in den Gottesdienst und hat auch Jesus Christus getroffen. Allerdings auf eine Weise, dass man nennt das Zerbruch. Er war so in die Buße führen, ist auch so ein Wort, so massiv in die Buße geführt worden. Er war so am Boden, so überhaupt gar nichts mehr von ihm da, im Geiste. Also er wurde so überführt von seiner Sünde, von seinem schlimmen Charakter. Der Herr hat ihn aber nicht da unten gelassen, sondern wieder hochgeholt, neu zusammengesetzt. Und seitdem und von diesem Moment an betet er am liebsten nur noch an, mindestens 6 Stunden am Tag, und betet die ganze Zeit für Kranke und sie werden gesund. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht dann doch eher, sagen wir mal, naja, also ich meine, ich bin froh, dass es mit mir vielleicht nicht ganz, ganz so schlimm ist. Und mit dieser Uhr, das ist übrigens so, das ist auch vorübergehend mit dieser Uhr, nicht? Also wenn man ein halbes Jahr damit geübt hat, irgendwann fängt man an, den Herrn zu hören. Und wenn man den Herrn hört und sich ständig unterhält, dann braucht man diese Uhr nicht mehr. Also wenn jemand bei mir ins Sprechzimmer kommt, dann sage ich nicht, was hast du denn? Das sage ich auch. Aber vorher noch sage ich, Herr, was hat er denn? Weil das ist eigentlich, also der Herr weiß das. Der mir gegenüber sitzt, der weiß ja sowieso nicht, was er hat. Der denkt, was er hat. Aber wissen, davon kann, glaubt man. Ne? So. Aber das ist ja nicht das, was interessiert. Interessiert ist nur, was der Herr meint. Und dann kann ich mich darauf einstellen. Die Geschichte, erinnert er sie vielleicht noch? Diese junge Frau, die damals kam, auch so um die 40, ganz hager, Body Mass Index 17, sagte doch dann damals, gläubig, aber sonst aus der Gemeinde, ich kannte sie nicht, kannst du mich mal untersuchen, Arne, also ob ich internistisch was habe vom Stoffwechsel, weil ich immer so müde bin. Weil ich immer so Schlafanfälle habe, so einfach dann so während der Arbeit oder sonst wie am Einnicken bin. Und dann habe ich mir sie angeschaut und habe gedacht, na, so, ne, internistischer Scharfblick. Also, sind Sie, wie ist denn Ihr Blutdruck? Ja, sehr niedrig, 90 zu 60. Aha, habe ich gesagt. Vielleicht auch häufiger schon mal umgekippt, schwarz vor Augen, kollabiert und so. Ja, ständig, seit der Kindheit. Also, messerscharf, dann wird die Müdigkeit möglicherweise mit diesem niedrigen Blutdruck zusammenhängen, aber wir können ja noch mal beten. Ist immer gut. Beten. Besser geht das gar nicht. Habe ich die Hand auf die Schulter gelegt, sagt der Herr, frag sie nach einer Beziehung. Ich soll sie nach einer Beziehung fragen, oder dich? Frag sie nach einem Mann. Ich soll dich nach einem Mann fragen. Bist du verheiratet? Bist du Single? Sag ihr, sie braucht einen Mann. Sag ihr, sie braucht einen Mann. Keine Widerrede. Das muss man sich jetzt trauen, ne? Aber wir wissen ja schon, wir dürfen ja Fehler machen. Hätte ja auch was anderes sein können, was sie vielleicht brauchte, was ich jetzt falsch gehört habe. Aber es war schon klare Ansage, muss ich schon sagen. Ich habe das ein bisschen verklausuliert. Ich habe gesagt, also ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gebetet und so im Gebet hatte ich jetzt so gerade so das Empfinden. Also es könnte sein, also jedenfalls war da so ein Eindruck, so als wenn Gott sagen würde, du brauchst deinen Mann. Und sie auch sofort, das gibt's ja nicht, das so kann, also das hätte ich ja nie gedacht. Ich sage, was ist denn, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ja, sagt sie, das kannst du aber natürlich nicht wissen. Es ist tatsächlich so gewesen. Vor 3 Wochen, da war ich im Krankenhaus, im Schlaflabor und habe mich da durchchecken lassen. Und als der Kollege davon, der fertig war, der Assistenzarzt mit der ganzen Untersucherei, da hat er die Akte zusammengeschlagen und hat gesagt, wissen Sie was, organisch, Sie sind vollständig gesund, das Einzige, was Ihnen fehlt, ist ein Mann. Das fand ich so unverschämt, so empört. Ich dachte, wie kann der das wagen, da werde ich nie wieder hingehen. Und dann, ich ja nun heute bei dir den Termin, habe ich gesagt, Herr, es sei denn, dass das von dir ist. Dann bitte schenk heute eine Bestätigung. Dann sage ich, okay, dann beten wir jetzt dafür, dass der Herr dir deinen Mann freisetzt. Was hättest du denn davon? Oh ja, oh ja. Spontan geheilt. Nichts mehr mit Müdigkeit. Sprechstunde, internistisch, hausärztlich. Mit christlichem Touch. Noch eine Geschichte. Ich kann euch gemütlich noch so ein paar Tage lang hier so Geschichtchen erzählen. Aber das Eigentliche ist es, und das ist mir ein Herzensanliegen, dass ihr das jetzt macht. Wenn ich das nächste Mal hierher komme, dann will ich von euch diese Geschichten hören. Dann will ich von euch hören Wunder und Zeichen. Dann will ich von euch hören, was der Herr mit euch für Geschichte schreibt. In jedem einzelnen Leben. Stellt euch das mal vor. Nicht nur einer hier vorne, sondern ihr alle. Das nennt man Licht und Salz sein. Licht und Salz sollen wir sein. Durch den, der in uns ist. steht in der Bibel. Und wenn das Licht nicht, und Salz nicht salzig ist und nicht Licht, dann nicht gut für scheinbares Licht. Zum Beispiel hat mal einer gesagt, das musst du hier christliches Diabeteszentrum nennen, weil hier betest du viel und machst so viel Seelsorge. Ich sage, das kann ich nicht christlich nennen, dann kommen die Moslems nicht mehr. Sagt er, 4 Wochen zur Probe oder so haben wir uns geeinigt, habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt mal. Und was passierte war, dass so viele Moslems kamen, clanweise, die kamen alle durch die Bank, also Horden. Ich sage, was wollt ihr denn alle? Ich denke, ihr mögt uns nicht. Da sagten sie, Herr Elsen, völlig falsch verstanden. Wissen Sie denn nicht, bei uns jedes Kind weiß schon, lernt, dass ohne Gott gar nichts geht. Aber wir wissen genau, dass diese Christen hier, die tun alle nur so, die Kirchen sind leer, das haben wir nachgeschaut. Die gehen da gar nicht hin. Und wir verstehen nur gar nicht, warum die der Meinung sind, dass sie ohne Gott weiterkommen. Und wir haben doch denselben Glauben. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber das war wirklich schlimm. Nicht? Also als unsere Mittel, die ist jetzt 5, wie gesagt, war sie vorher im Kindergarten, jetzt ist sie in der Vorschule, da hatte sie so eine muslimische Freundin und da hat sie besucht. Die haben auf dem Boden gegessen, auf dem Tischtuch, so ein Wachstuch. Nicht? Hatten sie auf dem Boden, da haben sie gegessen. Aber der Koran hatte einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Ich habe gesagt, welche christliche Familie hatte die Bibel einen Ehrenplatz? Das sollte doch bei uns so sein, eigentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, und gläubiger Arzt, das ist das für uns genau das Richtige. Ne? Und deswegen kommen die alle. Und dann sage ich, okay, also ihr wisst ja immer, Gretchenfrage, ist Jesus nun Gottes Sohn oder nicht? Das ist ja immer das, was hältst du davon? Ich bete im Namen Jesus Christus für dich, dass Jesus sich dir offenbart in Träumen oder Visionen, ob er das nun ist und so. Ich meine, könnte ja sein, dann kommen wir da einfach mal weiter so in dieser Diskussion. Das nennt sich geistliche Kampfführung. Und dann kommen die doch tatsächlich, ja, kannst machen. Dann kommen die nach ein paar Wochen wieder, ich habe von Jesus geträumt, er hat gesagt, er ist tatsächlich Gottes Sohn. Und dann kann man sie so sanft in die Lebensübergabe überführen. Oh, hast du mal Lust, Jesus dein Leben über... Und es haben sich dann schon welche bekehrt. Nicht so wenig. Und im Grunde genommen geht es auch nur darum, dass man das verfügbar hat. Dass sie dann eine Brücke bekommen, dass sie zur Erkenntnis geführt werden, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Und dass sie eine Möglichkeit bekommen, Jesus Christus ihr Leben zu geben. Das nennt man konvertieren. Und je mehr Moslems konvertieren, umso besser. Das können sie in so einer Arztpraxis auch ganz gut. Man hatte sonst nichts zu tun. Nee? Also so und so viele Lebensübergaben pro Tag. Die Menschen werden geheilt von allem Möglichen. Und sie werden und Dämonen werden ausgetrieben. Also das ist wirklich die wahre Pracht. Wisst ihr, wie das heißt, wenn das einem passiert? Dann heißt es in der Bibel, dann wisst, dass das Himmelreich euch nahegekommen ist. Das ist da so in Bramfeld und hier. Weil es ist immer da, wo ihr seid. Theoretisch. Und jetzt kommt die praktische Umsetzung. Und ich möchte von euch, und keiner, der dann sagt, er hat keine Zeit, das nächste Mal, wenn ich hier bin, dann will ich Zeugnisse hören. Von euch. Also, ich finde ja eigentlich, dass so ein Gottesdienst ist so, man hat da gar keine Zeit für. Weil die Not ist so groß. Man hat so viel zu tun. Solange da noch so viel Elend um uns herum ist. Wir haben das so stark, also wir haben, wie gesagt, fast im Minutentakt klingelt das Telefon und die ganzen E-Mails und was nicht alles pro Tag. Also man kann da, also da kommt man überhaupt nicht hinterher. Soll man ja auch gar nicht können, weil wir machen es ja nicht vom Menschlichen. Sondern es ist so, dass wir die Hand auflegen auf diese ganzen Stapel von E-Mails und Anrufen und so weiter und sagen, Herr, bitte kümmer du dich darum und dann wird es besser. Und tatsächlich kommen die E-Mails nach ein paar Tagen und so und sagen, ja, es ist wirklich alles viel besser geworden. Einer sagt, wenn ich Ihnen eine E-Mail schreibe, Herr Elsen, dann werde ich schon gesund. Einmal war es so, dass ich auch eine schöne Geschichte, der sagte, Herr Elsen, habe ich eine E-Mail gekriegt, nicht? Können Sie mal bitte für meinen Sohn beten? Der wird gerade mit einem schwersten Asthmaanfall vom Notarzt in die Klinik gefahren, dass er die Klinik lebend erreicht und dass es möglichst schnell besser wird mit ihm. Und ich sage, Herr, das ist ja ganz schrecklich. Und ich sehe ein Bild von meinem geistigen Auge, wie dieser Junge da in der Notaufnahme aus einem roten Auto rausgeladen wird, es ihm gleich besser geht, er in ein zweites rotes Auto eingeladen wird und nach Hause fährt. Und dieser Eindruck war so stark, ich habe sofort eine E-Mail geschrieben, ist er schon da? Mein Eindruck ist, er schon zu Hause, ist alles schon in Ordnung. Und 5 bis 10 Minuten später kommt die E-Mail, ja, ist schon alles in Ordnung, ist zu Hause. Total gepreist den Herrn. Ja. Und für die, die es noch nicht gehört haben, diese eine Geschichte von dem 80-Jährigen ganz am Anfang, einer meiner allerersten Krebspatienten da, der sagte, kam da so mit Haut und Knochen, so auch so mit 40, 45 Kilo bei 1,80 knapp, schleppte sich noch in die Praxis. Ich hatte einen Ultraschall gemacht, also Darmkrebs, und der ist dann in die Klinik, habe ich den dann geschickt, und dann haben sie den Bauch aufgemacht und den Darm, und dann haben sie alles wieder zugemacht und haben nach Hause geschickt, also inoperabel, durch den Darm geht da praktisch nichts mehr durch. Und das haben sie ihm aber nicht gesagt. Und er kam in die Praxis und sagte dann, ja, Herr Elsen, können Sie mal Misteltherapie verschreiben, weil so als alternatives Heilverfahren. Ich sagte, haben Sie mal den OP-Bericht gelesen? Haben die nicht gesagt, dass Sie jetzt also heute oder morgen sterben werden? Also wenn durch den Darm nichts mehr durchgeht, dann platzt er nach 3 bis 6 Stunden. Und so ist das jetzt also mit Ihrem Leben zu Ende. Und deswegen besser, Sie erledigen nochmal Ihre Papiere und machen das klar, so das ganze Notarielle, damit also da jetzt kein Stress für die Nachkommen ist. Also ich meine, ist da schon ein bisschen, kann man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, auch auf die anderen dann da. Sonst haben die so viel Stress mit den Laufereien und Behördenkram und so, ne? Und dann sagt er, was? Und so, nicht? Ne? Haben die Ihnen das nicht gesagt? Das ist, leider ist das so. Ja, kann man gar nichts machen. Ich sage, nein, da kann man nichts machen. Tod ist tot. Also ich meine. Ja, und überhaupt nichts? Ich sage, menschlich nicht, nein. Aber ich kann, ja doch, und dann fiel mir das Gott sei Dank ein, nicht? Also, damit Sie bis auf jeden Fall oben ankommen, würde ich Ihnen empfehlen, Ihr Leben Jesus zu übergeben. Das ist also bestimmt, also wenn Sie das jetzt machen, dann verbessert das Ihre Position. Das ist man schon mal bei dem Verein, wo man, also komm mal hier hin, ja, hab schon unterschrieben. Habe ich mir so gedacht. Dann guckt er mich an. Ich sage, naja, also ich meine. Und dann hat er das gesagt, dann beten Sie halt nicht. Dann habe ich eine Lebensübergabe gemacht. Und dann kam der aber nach 3 Wochen wieder. Bei bester Gesundheit. So nicht so 70, 75 Kilo, ne, strahlte, ne, und sagte, ja, super, Herr Elsen, danke fürs Gebet, hat geholfen, ne, alles wieder in Ordnung, ne, Verdauung normal, keine Schmerzen, ist alles gut. Ich sage, was machen Sie denn hier? Ne? Ja, wieso, Sie haben doch gebetet. Und natürlich habe ich gebetet, aber das heißt doch nicht. Und dann hat er den Zeigefinger gehoben, ne, und ne, das macht ihr ja jetzt ab jetzt. Ne? Doch, Herr Elsen, genau das heißt das. Und ich, ach ja? Und da wusste ich, dass ich keinen Glauben hatte, spätestens. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Kinders, ihr macht euch keine Vorstellung. Ihr guckt immer nur auf die Beulen. Ja? Ich habe hier einen Auer, da einen Auer. Und dann bete ich, und wann ist das Auer weg? Jetzt verändern wir die Position. Wir gucken mal nicht aufs Auer, sondern gucken auf den Herrn. Und dann beten wir die ganze Zeit, haben in der Vorstellung geistig Jesus Christus am Kreuz und sagen, Herr, ich preise deinen Heiligen Namen. Ich finde das so fantastisch, was du für mich gemacht hast. Das ist ja sensationell. Nicht zu toppen. Wahnsinn. Du und ich, Dreamteam, was wir heute alles auf die Beine stellen. Du voran, ich hinterher. Du bist das Licht auf meinem Weg. Ne? Also man kann sich da so richtig so hat auch 24 Stunden Zeit. Ne? Und wiederholen kann man auch. Es ist ja nicht durch Werke, nicht durch Leistung, aber es ist eben durchs Herz definiert, die Liebesbeziehung. Also Liebe hat viel mit dem Herzen zu tun. Wusstet ihr das? Das ist so, wenn man sich verliebt, nicht? Dann ist auch kein Leistungsdruck. Ne? Also es ist keine Leistung. Dann mache ich die Augen auf, dann denke ich an sie. Mache ich die Augen zu, denke ich an sie. Nicht? Also vom Aufwand bis zum Einschalten. Eigentlich habe ich immer nur die Frau meines Lebens im Kopf oder den Mann, je nachdem. Und so ist das mit Jesus auch. Die hätte er gern. Diese erste Liebe, dieses heiße Herz, dieses sehnliche Verlangen, dieses Brennen, dieses Feuer für den Herrn. Bei euch jetzt also auch. Ne? Also ab jetzt, spätestens. Dieses Brennen kann man so machen, indem man kann es nicht so ganz direkt machen, aber man kann den Streichholz so lange hin und her reiben an dieser Reibefläche, bis das Licht angeht, bis das Feuer kommt. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die in unser Leben kommt. Fängt man damit an, dass wir tun, was der Herr sagt, dann kommen Wunder und Zeichen, dann fangen wir an, wie gesagt, gute Laune zu kriegen, dann fangen wir an, sich zu freuen und dann sagen, Mensch, das ist ja alles wahr, das ist ja wirklich wahr, das ist ja wirklich wahr. Und dann diese Baustelle weg, die sagt, guck dir deine Baustellen gar nicht an, schau nur auf mich. Und wenn du dann nach ein paar Tagen mal wieder nach rückwärts guckst, dann siehst du, dass die Baustellen gar nicht mehr da sind. Es wurde mal einer gefragt, der hieß Bruder Lorenz, also vor ein paar Jahrhunderten Mönch, der sagte, es muss möglich sein, alle Zeit in Anbetung zu leben. Und dann wurde er irgendwann mal gefragt, ob es nicht ganz schön anstrengend sei, immer anzubeten. Und man dachte, ja, total anstrengend. Aber das ist das Einzige, was jetzt noch anstrengend sei, weil er hat keine Berge mehr. Und das ist, finde ich, von Interesse. Nicht? Wir wollen alle keine Berge haben. Diese Berge, blöden Berge sollen weggehen. Das sitzen alle hier. Wenn wir das tun, was der Herr sagt, theoretisch, steht er jedenfalls, und damit eigentlich auch praktisch, keine Berge mehr da. Wir müssen es nur mal tun. Und sagen, Herr, sprich doch mal zu mir und keine Angst haben, wenn wir dann was hören, was nicht dem Mainstream entspricht. Ja? Nicht das, was wir gerne hätten. Herr, bitte mach, dass das, was ich gerne hätte, geschieht. Das ist schon so ein bisschen in die Richtung, Herr, mein Wille geschehe. Das ist falsch. Herr, dein Wille geschehe. Und dann sind wir natürlich froh und dankbar, dass der Herr Liebe ist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, damit haben wir es gut getroffen. Herr, dein Wille geschehe heißt, du liebst mich, du willst das Beste für mich, du willst, dass ich in der Fülle deiner Verheißung lebe, du willst mich richtig als Königskind, so richtig fantastisch, eine neue Schöpfung. Also das ist echt gut. Das ist nicht selbstverständlich. So einen Gott zu haben, fantastisch. Also lass uns dann nicht am besten vorübergehen, sondern lass uns tun, was der Herr sagt. Im Anbetracht der Situation, dass wir hier auch Kinder unter uns haben, dass wir hier kurz hier vorm Mittagessen sind, möchte ich jetzt so ein bisschen einen Rahmen setzen, dass wir das hier alles so ein bisschen so hinbekommen, dass wir allen Bedürfnissen gerecht werden. Und von daher, was jetzt... Und ich könnte noch den tagelang Zeugnisse erzählen, dass dieses Thema ist eben so spannend, es von allen Seiten zu beleuchten, weil es wahr ist, weil es genau das hält, was es verspricht, weil es wirklich, wirklich so ist. Mindestens zweimal wirklich. Vater, und ich danke dir, dass du jetzt hier jedes Herz anrührst und dass es wirklich auf fruchtbaren Grund fällt, dein Wort, und dass es dann tut, wozu du es gesandt hast, dass viel Frucht entsteht, Herr, eine Nachhaltigkeit, nicht nur ein schöner Vormittag oder ein so ein bisschen geschüttelt und gemahnt oder sonst irgendwie, sondern dass hier wirklich Freude sich Bahn bricht, Herr, und dass du Ergebnisse schenkst, Herr, dass du dein Wort bestätigst, dass die Menschen sehen, dass wir alle sehen, dass du wirklich hier bist, jetzt hier bist, Herr, und dass das alle Zeit gilt, Herr, dass da, wo wir hingehen, bist du schon da. Du bist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Und du hast uns nicht nur hierher geschickt, damit wir ein bisschen nett zusammensitzen und mal gucken, wie wir die Zeit so verbringen, sondern weil du mit uns weitergehen willst, Herr, weil du uns in deine Gegenwart an dein Herz ziehst, Herr. So danke ich dir für jeden und danke, dass du auch jetzt schon hier durch die Reihen gegangen bist und jeder Not begegnest, Herr. Lass es mit jedem besser werden, Vater. Lass hier jeden so erfüllt werden von deiner heilenden Kraft, Herr, dass hier noch Wochen, noch Jahre lang am liebsten von diesen Wundern und Zeichen die Rede ist und dass auch mit jedem du hier Geschichte schreibst, Herr. Ziehst, Herr, mit Seilen der Liebe. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte euch bitten, wer jetzt, lasst mal die Augen einen Moment geschlossen, sich angesprochen fühlt, sich das irgendwie so das Gefühl hat, dass Jesus ans Herz klopft oder dass so sich unsicher gefühlt hat, ob es bisher schon so war, sein Leben Jesus zu übergeben, Jesus als den Herrn in seinem Leben anzunehmen. Bitte prüft das doch mal. Schaut doch mal auf euer Herz, ob es euch meint. Ob der Herr jetzt bei euch gerade vor der Tür steht, wenn ihr noch nicht euer Leben Jesus übergeben habt. Ob das heute der Tag sein könnte. Bei wem das so ist, der bitte hebe einmal die Hand. Es könnte schon sein, ja, dass es bei dem einen oder anderen heute so ist. Ja, wunderbar. Nee, lass mal die Hand oben. Mehr. Ja, wunderbar. Gibt es noch mehr? Manchmal weiß man das, man nennt das Heilsgewissheit. Manchmal weiß man es nicht genau. Das finde ich nicht schlimm, wenn man es damit dann einmal festmacht. Man muss das nicht jede Woche machen, aber man muss es quasi einmal vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt wirklich festgemacht haben. Bitte schaut, ob es euch angeht, ob es euch betrifft. Bitte, wenn nochmal, hebt einmal die Hand jetzt. Ja. Und ihr kommt jetzt bitte einmal nach vorne. Und auch die, die das noch nicht so drauf sind, schaut weiterhin und lasst euch rufen. Es ist eine Gelegenheit. Kommt ihr nach vorne, die ihr eben bitte die Hand gehoben habt? Jetzt. Wen betrifft es noch? Nur Mut. Ist nichts Schlimmes. Ist was Gutes. Kommt hier mit nach vorne. Ist noch jemand dabei? Okay. Dann bete ich jetzt einmal für euch. Und hier streckt eure Hände aus. Das nennt man Segnen. Für die hier nach vorne. Und betet mit. Sprecht mit. Jesus Christus, sprecht mir mit, sprecht mit. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und bitte dich, dass du der Herr in meinem Leben bist und ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Last am Kreuz auf Golgatha für mich getragen hast. Ich danke dir für dein kostbares Blut. Ich nehme dein Opfer an und bitte dich, dass du mich führst und leitest um deines heiligen Namens willen. Da gratuliere ich euch ganz herzlich. Man sagt, es ist der beste... Es ist der beste Tag im Leben eines Menschen, wenn er sein Leben Jesus übergibt. Und es ist Party im Himmel für jeden einzelnen Menschen, der ihn zum Herrn findet. Und man dann halt die Ewigkeit mit ihm verbringt. Und damit ihr jetzt noch ein bisschen mehr instruiert werdet und ein bisschen mehr an die Hand genommen werdet, gebe ich euch mal da weiter an die Gemeindeleitung oder wer jetzt hier da sich um euch kümmern möge. Na? Mhm. Der wird euch jetzt mitnehmen und euch vielleicht ein bisschen was, eine Bibel oder etwas mitgeben, so wenn aus den Gemeinden, wo ihr herkommt, dass man vielleicht ein geistliches Zuhause genau dort vor Ort findet oder auch hier von der Gemeinde. Lasst euch da einfach mal ein bisschen mit an die Hand nehmen. So. Wunderbar. Und Peter, du wolltest noch mal ein Zeugnis hier kurz erzählen.
Ich habe den Arne kennengelernt auf den Gandersheimer Männertagen und ich hatte einen Tumor am Kopf, der war richtig groß, fast so, ich sag mal, wie so eine kleine Melone. Und dann wurde auch aufgerufen zum Gebet, so wie jetzt heute. Und dann bin ich nach vorne gegangen und da standen ganz viele Menschen. Und nachdem gebetet wurde, ist das Ding gut dreiviertel weggegangen. Man sieht es kaum noch. Und Halleluja. Ich bin davon überzeugt, wenn ich heute nach Hause komme, ist es weg.
Amen. Amen.
Und Gott ist und bleibt und selbst.
Ja, Halleluja, Halleluja. Danke. Wunderbar. Ja, das ist er. Das ist er. Er ist wirklich derselbe. Nun gibt es hier manche, die jetzt nach Hause gehen, mit den Kindern möglicherweise oder sonst. Wir wollen das jetzt so machen, haben wir eben besprochen, dass wir den Gottesdienst jetzt abschließen und danach den aufmachen, sollte es noch den einen oder anderen geben, der gerne Gebet möchte für gesundheitliche Beschwerden oder so. Es kann sein, dass hier noch jemand dabei ist. Dem geben wir dann hinterher Raum. Und jetzt werde ich den Gottesdienst abschließen und die, die dann nach Hause fahren möchten, die fahren dann nach Hause. Und die, die Gebet möchten für, wie gesagt, für Gesundheit, Körper, Geist und Seele, die bleiben dann einfach noch hier. Sein Team dann hier. Das machen wir dann gleich weiter. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag, Herr. Ich danke dir, dass hier Veränderung passiert. Ich danke dir, dass hier Licht angeht in dieser Region, Vater. Ich danke dir, dass du Felsfeuer Gottes. Und ich weiß, dass du es wirklich tust, Herr. Dass das immer so, wir Menschen, wir sehen, ist da was passiert? Aber es ist was passiert, weil dein Wort kommt nicht leer zurück. Und du nimmst die Herzen, Herr, und du wirst hier eine heilige Unruhe in die Herzen hineinlegen. Ich bete dafür, dass hier heute keiner einschläft, heute Abend, wenn er nicht die ganze Zeit vor brennendem Verlangen dich preist, lobt, dankt, anbetet, alle Zeit, immer mehr in Richtung alle Zeit, Herr. Lass es am Anfang alle 5 oder alle 10 Minuten sein, aber dann alle Zeit, Herr, auf dass wir hier dein Reich bauen. Und du sagst, es ist so, wenn ihr tut, was ich sage, ich werde mich finden lassen, wenn ihr mich sucht. Ich werde aufmachen, wenn ihr anklopft. Und ich danke dir, dass das genauso heute hier ist, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich segne euch alle. Ich stelle uns unter deinen Segen, Vater. Danke für die Salbung für Heilung, die hier ist. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du jeder Not begegnest, dass du jedem Mangel abhilfst, Vater. Ich danke dir auch, dass du die Anliegen kennst von all den Menschen, die jetzt hier sind, Vater. Und ich danke dir, dass du dich dazu stellst, Herr. Dass du dein Kreuz aufrichtest, Jesus, hier. Und dass die Menschen ihre Lasten dir geben, hier ihre ganzen Beschwernisse, ihre Kümmernisse, Herr. Und dass du es mit jedem besser werden lässt, Herr. Weil du ein gnädiger, ein guter, ein wunderbarer Gott bist. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir in deinen Wunden geheilt sein dürfen. Und so segne ich hier euch, uns alle, mit deinem Wort, Herr, dass du jeden Tag uns mehr Wachstum schenkst, Herr. Morgen mehr als heute, übermorgen mehr als morgen. Dass es eine Aufwärtsbewegung gibt, eine exponentielle Bewegung, Vater, in Richtung deines Himmelsthrons. Jeden Tag, für jeden hier mehr. Bewahr und schütz du alle, dass deine Engel mit jedem gehen. Unter deinem kostbaren Blut, Herr, sind wir wohlgeborgen, Herr. Und ich danke dir, dass du hier Licht und Salz hier jeden sein lässt, Herr. Jeden deiner Kinder. Danke, Jesus. Amen.